Luke Littler und das L steht für Langeweile, zumindest was die letzte Session, die Finalsession der UK Open betrifft. Wir analysieren den FA Cup of Darts wie immer mit der nötigen Bewunderung, aber auch mit der nötigen Kritik. Außerdem der Blick ins deutsche Mindset nach Kalka zur Next Gen. Das alles hier und jetzt im Checkout-Podcast von Sportarts.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, nach einem ziemlich wilden Darts-Wochenende mit sehr vielen verschiedenen Spielern, sowohl im deutschen Minehead in Kalka als auch im englischen Kalka in Minehead. Ich bin Kevin Schulte hier im Checkout-Podcast und grüße Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich erst einmal wieder hier zurück zu sein, gemeinsam mit dir an deiner Seite. Und ich finde den Vergleich, den du ansprichst, das deutsche Minehead, das trifft es schon relativ gut, weil ich glaube, beide Orte sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähnlich gut zu erreichen.
Ja, genau so kann man sagen. Also die Anreise war ja sogar noch halbwegs passabel, aber die Rückreise war ein absoluter Fiebertraum. Und das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt überhaupt in dieser Zweierbesetzung zusammen aufnehmen. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen in die redaktionelle Planung unsere Zuhörer mit einsteigen lassen. Also es war wirklich alles jetzt ein bisschen holter die Polter gelaufen, aber der Fluch der guten Tat, sprich 137 Minuten Bahnverspätung durch die Deutsche Bahn am Montagabend, der führt jetzt dazu, dass wir zusammen aufnehmen.
Ja, ansonsten hättest du hier die Folge aufgenommen mit Maximilian Czerwinski und Finn Kuciak zur Next Gen und zu den UK Open. Das Ganze konntest du dann jetzt leider nicht machen gestern Abend, weil du eben mit der Deutschen Bahn unterwegs warst. Aber du hast mir ja schon gesagt, dass du dafür wenigstens irgendwie eine gratis Currywurst oder sowas im Bordrestaurant erhalten hast. Also Glück im Unglück. Ja, jetzt sitze ich hier früh am Dienstag an deiner Seite und ist doch in gewohnten Bahnen. Aber wir haben, das können wir auch schon mal sagen, zumindest wenn die Aufnahme mit Finn und Max nicht geklappt hat, die wir aber irgendwann in der Zukunft zeitnah nachholen werden, uns Sprachnachrichten von den beiden geholt, um die beiden wenigstens noch ein bisschen in dieser Folge zu Wort kommen zu lassen. Also da kann man schon mal auch drauf gespannt sein. Und die Sprachnachricht zumindest, die Max Czerwinski geschickt hast, die ist ja zumindest auch schon fast lang wie eine Podcast-Folge.
Ja, ist fast ein eigener Podcast, das kann man so sagen. Also dementsprechend, das hört ihr gleich. Ursprünglich war eben geplant gewesen, am Montagabend dann mit beiden hintereinander weg zu sprechen, mit Finn über die Next Gen, mit Max über seinen UK Open Start in Minehead. Aber dadurch, dass ich dann so stark verspätet ankam in Berlin, haben wir jetzt gesagt, komm, wir machen es anders und werden das Ganze so ein bisschen vertagen, werden dann mal so ein bisschen auf die beiden schauen in Zukunft. Also es wird ja weitere Next Gen Events geben und es wird vor allen Dingen sehr viele weitere PDC Starts von Maximilian Czerwinski jetzt in den nächsten 1,85 Jahren geben auf der Tour. Also von daher ist das, denke ich, dann gar kein so großes Problem. Umso besser, dass wir jetzt dann doch noch eine Aufnahme machen können und da jetzt auch in die Details gleich reingehen wollen. Vorher aber natürlich noch die ganzen Basic-Infos, die in Zusammenhang stehen mit diesem Podcast.
Ganz genau. Und dieser Blog könnte nicht anders starten als mit der Danksagung an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Das kann man tun für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Dann erhält man in jeder Woche noch eine zweite Folge von Checkout auf die Ohren, exklusiv bei Patreon. Und diese Woche ist ja auch wieder die erste Woche in einem Monat. Das heißt, die Patreon-Exklusivfolge gibt es auch am Freitag dann nochmal so als kleinen Sneak Peek auf Patreon hin für alle zum Hören. Ansonsten der Hinweis, dass der Patreon-Link in der Folgenbeschreibung zu finden ist, ebenso wie der Link zu unserem Discord, zu Instagram und X, zum Sport1 Darts Newsletter, zu den Checkout-T-Shirts, die man ja auch wieder an deinem Astralkörper bewundern könnte im Rahmen des Livestreams der Next Gen, und auch der Link zu allen Infos zum Live-Podcast, wo es ja jetzt, ich schaue gerade, müsse genau ein Monat hin sein zum Zeitpunkt der Aufnahme, also tagtechnisch, ne? Nicht, dass der Live-Podcast hier um 7.11 Uhr stattfindet morgens, aber ich freue mich schon sehr auf den Live-Podcast, also gerne mal in die Folgenbeschreibung schauen.
Und damit würde ich sagen, lass uns jetzt reingehen, lass uns in die Inhalte gehen. Es wird ja jetzt einiges besprochen werden müssen. Und wir fangen an mit dem Major-Turnier der PDC, mit den UK Open, dem FA Cup of Darts und dem Sieger Luke Littler. Es war ja ein Turnier, was für UK Open-Verhältnisse überraschungsarm daherkam. Und allen voran steht dafür sinnbildlich natürlich der Champion.
Überraschend, überraschungsarm, wirklich Wahnsinn. Ja, du hast recht, Luke Littler, er ist irgendwie, so gut er auch ist, so ein bisschen macht er es halt auch einfach langweilig, weil die UK Open standen in den letzten Jahren immer für diese eine Überraschungsstory, gerade auch mit den Siegern. Also schau dir an, Nathan Aspinall, Danny Noppert, Andrew Gilding, na gut, das hat jetzt keinen überrascht, ne? Und Dimitri Vandenberg, also das sind einfach Spieler, die hattest du nicht komplett nur auf dem Zettel. Dementsprechend waren ja auch unsere Tipps oder hier deine Tipps gemeinsam mit Joshua Herrmann im Vorfeld, dass man da halt auch andere Namen in den Raum geworfen hat. Also mein Call Damon Hatter von Joshua Herrmann, der gesagt hat, er könnte es auch sehen, dass Dimitri Vandenberg hier back-to-back geht. Das sind natürlich nicht die obvious Calls, aber das sind die Stories, die man zumindest bei den UK Open haben will. Und dass Luke Littler das jetzt einfach wieder gewinnt, macht's wirklich schon fast ein bisschen langweilig.
Ja, und tatsächlich gab es in jüngerer Vergangenheit bei den UK Open ja mehr verrückte Stories als so normale, klassische Major-Sieger. Wir hatten Nathan Aspinall, wir hatten Noppert, wir hatten Gilding und wir hatten Vandenberg. Also dementsprechend ja passt Luke Littler nicht so richtig in diese Riege herein. Aber wir müssen trotzdem natürlich darüber sprechen, wie es dazu kam. Und wir fangen einfach mal an, natürlich mit dem Finale, weil da die Eindrücke noch am frischsten sind. Es war ein ganz, ganz klares Ding. Mit 11-2 geht das Endspiel an Littler gegen James Wade. James Wade mit 88 im Schnitt, der hatte da nichts mehr zu bestellen. Das Finale war dann zu deutscher Zeit deutlich vor 23 Uhr zu Ende. Also das ist auch nicht gerade typisch. Und Luke Littler wirkt am Ende fast ein bisschen pikiert darüber, dass er es nicht 11-0 gewinnt. Er lag ja mit 9-0 in Führung und danach gibt es dann noch zwei Holes für James Wade in der absoluten Schlussphase der Partie.
Ja, ich fand es irgendwie natürlich zum einen ein bisschen schade. Es ist immer doof, wenn ein Finale so eindeutig ist und einfach nur noch ein bisschen runtergespielt wird und ein Gegner da so deklassiert wird. Ich muss aber auch sagen, also unabhängig jetzt noch, bevor die Halbfinalauslosung quasi kam, die Paarung feststanden, dachte ich mir, Luke Littler gemeinsam noch im Topf mit Johnny Clayton, James Wade, Josh Rock. Also wenn ich einem von diesen dreien zutraue, Luke Littler zu schlagen, dann wäre es Johnny Clayton, wenn er seine Stärke voll nutzt und einfach über einen super Timing auf die Doppel kommt. Und ansonsten am ehesten noch irgendwie Josh Rock, wenn er eines seiner Top 5% Spiele auspackt oder so. James Wade hätte ich es ehrlicherweise von den Spielern am wenigsten zugetraut, Luke Littler zu schlagen. Dann aber im Halbfinale hat er mir eigentlich richtig gut gefallen und ich dachte, vielleicht kann da ja was gehen, aber dann im Finale wirklich gar nichts. Und ich meine, wenn du im Finale 0-9 hinten liegst, das spricht halt auch wirklich einfach schon Bände, dass da ja viel zu wenig gekommen ist. Und da muss man auch sagen, war die Partie eigentlich schon in der ersten Session bis zur Pause, als es 5-0 stand, entschieden. Weil, also bei allem Respekt, wenn Luke Littler 5-0 führt, bei so einer Distanz, dann holst du ihn eigentlich nicht mehr ein. Und wenn, dann machen das maximal noch Spieler wie Michael van Gerwen, wie Luke Humphries, aber nicht James Wade.
Ja, James Wade hat einfach beide Male in der ersten Session vor der ersten Pause seinen eigenen Anwurf nicht halten können, obwohl er da etliche Chancen hatte, ne? Also dementsprechend war danach schon klar, dass hier nichts mehr gehen würde, weil für ein Comeback gegen Littler brauchst du eben nicht nur auch ein 105-plus-Average oder so, du brauchst auch eine richtig gute Doppelquote. Du musst da halt mittrommeln und genau das konnte James Wade nach diesem langen Turnier überhaupt nicht mehr. Ne? Also hatte gar nicht die Scores, wie zum Beispiel im Viertelfinale gegen Luke Humphries und auch wie beim klaren, überraschend klaren Halbfinale gegen Josh Rock, sprechen wir gleich nochmal drüber. Trotzdem für The Machine ein großartiger Erfolg, sein 26. Major-Finale in seiner Karriere und wir alle kennen jetzt die genauen Qualifikationskriterien für den Grand Slam noch nicht, aber das wäre ja dann zumindest noch so ein Goodie, was man mitnehmen kann. Ich denke, irgendwie wird es schon Wege geben, damit James Wade jetzt auch hier so eine klassische Major-Final-Teilnahme reicht. Mal schauen, wann die Kriterien da bekannt gegeben werden, aber auf jeden Fall, ja, ist es am Ende ein sehr, sehr zufriedenstellendes Turnier für ihn und für Luke Littler natürlich ohnehin, denn es ist der nächste Titel in seiner jetzt schon beeindruckenden Sammlung. Also ich halte fest, Premier League im letzten Jahr gewonnen, dann die World Series Finals, Grand Slam, Weltmeisterschaft, UK Open. Also da fehlt gar nicht mehr so viel.
Nee, dafür, dass der junge Mann jetzt seit 14 Monaten so wirklich auf dem Circuit unterwegs ist, fehlt da wirklich nicht mehr viel. Also das ist schon beeindruckend. Also auch wenn ich überlege, irgendwie einen Vergleich zu anderen, also man kommt ja immer wieder an diesen Punkt, aber wenn man auch irgendwie einen Vergleich zu anderen Sportarten versucht zu finden, es ist schon wirklich sondergleichen, was Luke Littler hier abreißt über diese ganze Zeit und eben auch bei den UK Open. Lass uns dann aber nicht nur auf das Finale blicken, sondern auch auf den Turnierweg, und den rollen wir jetzt quasi von hinten auf und schauen erst einmal auf das Halbfinale, welches er mit 11-6 gegen Johnny Clayton gewinnt. Auch da schon ein relativ großer Unterschied, gerade wenn man auch auf die Averages schaut. 106 Punkte bei Luke Littler, 11 Punkte mehr als das, was Johnny Clayton gespielt hat. Die UK Open waren bis dato so ein Johnny-Clayton-Turnier, muss man irgendwie sagen, aber gegen Luke Littler war dann eben nichts auszurichten in dieser Partie. Und Littler hat auch danach bei ITV erzählt, dass er in den Pausen des Matches immer wieder verfolgt hat, wie es bei Man United, seinem Herzensclub, stand, die im FA Cup gegen Fulham gespielt haben. Da gab es aber eine Niederlage im Elfmeterschießen, habe ich mir sagen lassen. Und Luke Littler hat das aber nicht aus der Ruhe gebracht und er hat diese Partie hier trotzdem gewonnen. Man muss aber dennoch konstatieren, Johnny Clayton wirklich auf einmal super positiv wieder da. Also beim Winner World Masters ja schon, jetzt auch bei den UK Open, habe ich so nicht unbedingt kommen sehen.
Nee, aber was ihn natürlich jetzt so ein bisschen gekillt hat, war die Auslosung, ne? Also ich denke, gegen Rock oder Wade wäre er sogar in beiden Partien für mich Favorit gewesen, nach dem, was er da gezeigt hat. Und es ist insgesamt ein sehr guter Start ins neue Jahr. Ist sicherlich auch einer von den Spielern, die jetzt bisschen davon profitieren, dass sie auch nicht in der Premier League sind zum Beispiel, ne, und da jetzt natürlich ein bisschen mehr Raum und Zeit haben, und hat hier wirklich ein gutes Turnier gespielt und war für mich dann irgendwann im Turnierverlauf auch keine ganz große Überraschung mehr. Ne? Aber daran sieht man auch, wie wichtig es ist, so einem Luke Littler dann zu entgehen in den frühen Runden, denn wir fallen dann noch einige andere Spieler jetzt ein auf diesem von Siegen gepflasterten Weg des Luke Littler, die ansonsten hier wirklich einen tiefen Run hätten starten können. Zum Thema hier, dass er das FA Cup Spiel von Man United verfolgt hat. Irgendwie vergeht auch kein Turnier mehr, ohne dass in einem Interview dann irgendwie so ein randseitiger Fakt noch losgelassen wird, wo es darum geht oder was im Prinzip impliziert, dass er auch 2-3 Sachen gleichzeitig macht, neben dem Gewinnen auf der großen Dartsbühne. Und genau das regt ja auch viele der Konkurrenten auf, dass das irgendwie dadurch noch mehr normalisiert wird, dass er irgendwie permanent dann auch, wie soll ich sagen, den Fokus gar nicht so sehr auf das Spiel hat und trotzdem hier nur 106 ins Board ballert.
Naja, aber vielleicht ist das halt, also ist, glaube ich, eine relativ individuelle Sache, aber für ihn auch so ein bisschen the way to go, weil du dann eben gar nicht dich zu sehr um das Spiel die ganze Zeit kreist. Also stell dir jetzt mal vor, du, keine Ahnung, gehst irgendwie in die erste Pause oder so, und wenn du dann da 5 Minuten hinter der Bühne verbringst und die ganze Zeit nur darüber nachdenkst, über diese 3 Darts, die du eben verpasst hast, dann kann das halt auch einfach super negativ sein, wenn du dann wieder auf die Bühne gehst und wenn Luke Littler, ich sag mal, das super schnell abhakt, dann ein bisschen schaut, wie es bei Manchester United steht und dann wieder auf die Bühne geht, dann ist der gedanklich halt auch einmal wieder ein bisschen woanders, dann reißt er sich gar nicht darum, um die Fehler, die er gemacht hat, die Luke Littler aber eigentlich sowieso fast nie macht. Also von daher redundant, aber genau.
Dann gehen wir rein in Littlers Viertelfinale. Auch das eine klare Kiste. Am Ende 10-4 gegen Gian Van Veen. Souverän gespielt gegen einen Van Veen, der wirklich ein tolles Turnier bis dato gezockt hat, aber auch hier an Littler komplett abgeprallt ist. Ist trotzdem natürlich ein starkes Major-Ergebnis für den Niederländer, muss aber weiter jetzt auf sein zweites Major-Halbfinale warten, nachdem er ja bei der EM 2023 in Dortmund schon einmal die Runde der letzten 4 erreicht hat. Er war der niedrigst gerankte Spieler im Viertelfinale. Kein Spieler außerhalb der Top 32 hat es soweit geschafft, und dann war gegen Littler Endstation. Auch hier gilt, mit der Leistung schlägst du viele andere Leute.
3 Spiele von Luke Littler haben wir schon besprochen, 3 stehen noch aus, und jetzt in diesen 3 Spielen kommen dann 2 Spiele, wo es für Luke Littler allerdings ein bisschen enger war und wo das Spiel, oder nicht das Spiel, sondern das Turnier auch schon früher hätte zu Ende sein können. Und da haben wir hier zum Beispiel einmal das Achtelfinale gegen Christoph Ratajski. Am Ende steht hier ein 10-8 für Luke Littler. Das war aber nach dem Peter Wright-Match, kommen wir gleich drauf zu sprechen, das einzig so wirklich enge Spiel, was er hier halt im Turnier bestreiten musste. Littler hatte 6-2 geführt, dann kam Ratajski nochmal auf 6-6 dran und es war wirklich auch ausgeglichen bis zum 8-8. Also Littler hatte da auch noch den Anwurfvorteil, aber es hätte auch wirklich in eine andere Richtung gehen können, muss man sagen. Doch, Luke Littler fängt sich, spielt 13 Darts zum 9-8 und im letzten Leck, da ist Ratajski einfach dann ja schlecht unterwegs. Da kommt dann auch viel zu wenig im Scoring von ihm. Da gab es dann auch wirklich ein paar Streudarts. Aber man muss sagen, Ratajski wirklich hier mal wieder ein tolles Turnier gespielt. Es war eine riesige Verbesserung zu den letzten beiden Jahren. Und wie wir das hier auch schon auf die Players Championship Turniere angesprochen haben, Ratajski, der kommt wieder so ein bisschen, ne? Und auch wenn man ihn im Livestream gesehen hat, gerade auf den Boards 3 bis 8, der hat mir von der Körpersprache einfach viel besser gefallen, als das schon mal von ihm zu sehen war. Also da wirkte er viel positiver. Ich habe auch irgendwo auf X gelesen, ohne da jetzt eine offizielle Bestätigung zu haben oder so, dass er wohl mit einem Sportpsychologen jetzt zusammenarbeite, da auf Dinge achte und so. Und ich finde, ob das jetzt stimmt oder nicht, man merkt, dass ein Christoph Ratajski irgendwas anders macht in seiner Einstellung aktuell und deswegen läuft es, glaube ich, auch wieder.
Ja, also Christoph Ratajski hat ja ein sehr solides Grundniveau, allerdings gab es keine Ausschläge nach oben in den letzten, sagen wir, 2 Jahren. Und ich glaube, das sieht jetzt anders aus. Ist ja auch jetzt hier trotzdem ein sehr, sehr passables Ergebnis. Nur 8-10 verloren gegen Littler. Auch hier spielt die Auslosung dann natürlich ihm negativ in die Hände. Ansonsten wäre das auch ein möglicher Kandidat für einen richtig tiefen Run gewesen, aber es ist trotzdem ein super Ergebnis. Und vor allen Dingen kann man da wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, ja, der kommt genau wieder, wie du sagst. Und dementsprechend, ich bin gespannt, ob Christoph Ratajski weiterhin so ein Player to watch ist. Aktuell spricht einiges dafür. Sprechen wir dann jetzt über einen Spieler, der ein Player to watch ist seit sehr langer Zeit, sagen wir, seitdem er bei der EM dann da im Finale stand, allerspätestens. Aber im Prinzip war das ganze Jahr 2024 ein gutes von Jermaine Vatimena. Und das setzt sich eigentlich sofort. Also er ist weiterhin in einer guten Form, hat Florian Hempel klar besiegt in seinem ersten Spiel mit 6-2 und ist dann gegen Luke Littler, wie so viele andere auch an diesem Wochenende, schlicht und einfach abgeprallt mit 10-4, spielt aber selbst auch über 100 Punkte. Littler allerdings packt noch ein paar Punkte drauf, spielt knapp 104 und gewinnt es souverän. Alles andere als souverän war dagegen der Sieg gegen Peter Wright im ersten Spiel von Luke Littler am Freitagabend. Dieses tolle Duell. Ich weiß nicht, wie du reingegangen bist. Nachdem da die Auslosung kam, dachte ich, ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt so ein Banger wird, ne? Weil es natürlich sehr davon abhängt, wie Wright spielen würde. Und Peter Wright schickt sich immer mehr an, irgendwie gefühlt jedes zweite Spiel richtig gut zu spielen und dann voll in die Grütze zu hauen. So läuft bislang das Jahr und so hat es sich fortgesetzt. Und zu unserem Glück von allen neutralen Zuschauern war es jetzt ein richtig, richtig guter Abend von ihm und er wäre fast gekrönt worden von einem Sieg gegen Littler.
Ja, für mich war es, als ich die Auslosung gesehen habe, definitiv das zweitinteressanteste Spiel an diesem Abend, also nach Humphreys Greaves, das ist, glaube ich, klar. Aber ich dachte schon, dass Peter Wright ja zumindest mitspielen wird. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass es so eng wird, 10-9, aber ich habe jetzt irgendwie auch nicht gesehen, dass Peter Wright da 84 im Schnitt spielt. Das wäre eher was für mich, was er, weiß ich nicht, irgendwie am Wochenende auf der European Tour in seinem Auftaktspiel macht. 84 und 1-6 raus oder so. Aber hier gegen Luke Littler habe ich schon gedacht, ich glaube, für diese Duelle, da ist er schon auch noch motiviert und da ist er auch schon noch da. Und er hat das ja wirklich gut gemacht. Also Littler hatte bei 9-7 einen Matchstart auf Bull, verpasst den Peter Wright leicht aus und am Ende im Decider hatte Peter Wright ja sogar den Anwurf. 15 Darts hätten ihm potenziell gereicht, aber Littler checkt in 13 Darts zum Sieg im Decider. Also Peter Wright hatte Luke Littler hier wirklich am Rande einer Niederlage. Also wenn du in den Decider kommst und dann potenziell 15 Darts spielen kannst und Peter Wright spielt ja selber über 100 Punkte im Schnitt, also über 15 Darts, das hätte sogar wirklich was werden können.
Ja, ist halt wirklich krass, dass er Littler dazu bringen musste, 108 zu spielen, um ihn so gerade zu bezwingen. Im Decider also war wirklich ein absolut gigantisches Spiel und am Ende der Kickstarter für Luke Littler bei diesem Turnier. Dann würde ich sagen, sprechen wir auch über unsere anderen Halbfinalisten noch. Johnny Clayton haben wir sicherlich erwähnt, am Ende mit 6-11 raus gegen Littler, aber zuvor wirklich tolle Siege eingefahren, auch einen Bullyboy Michael Smith geschlagen im Viertelfinale. Da lag Smith schon mit 5-2 vorne, Clayton gewinnt es 10-8, das war jetzt eher so ein Arbeitssieg, im Halbfinale dann allerdings unterlegen gegen Littler. Das andere Halbfinale, James Wade gegen Josh Rock, ich hatte schon erwähnt, dass Wade da richtig auf Zinne war und das stimmt auch, 99,5 Punkte gespielt, Rock spielt eine 95, also 4 Punkte schlechter, und aber am Ende in der Klarheit wirklich überraschend, 11-2 für James Wade, ein sehr überraschend, wirklich sehr klares Ergebnis. Rock kommt überhaupt nicht rein, hat brutal lange auf eine erste 140-Plus-Aufnahme gewartet. Das war dann eine 180 erst im fünften Leg. Aber mit so wenig Scoring kannst du dann gegen einen Wade, der in dem Spiel auch wirklich ein gutes Scoring hatte, kannst du da auch nicht ankommen.
Ja, 11-2, also da hätte ich keinen Pfennig drauf gesetzt, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also hättest du mir gesagt, James Wade spielt gegen Josh Rock, das Endergebnis ist 11-2. Da wäre ich bei mir zu 110% im Kopf gewesen, dass es ein 11-2 für Josh Rock gewesen sein müsste, weil das wäre sowas, was man irgendwie noch verarbeiten könnte, wenn Josh Rock da einfach richtig durchzieht und bei James Wade nicht so viel läuft. Und gerade eben, weil Josh Rock ja gar nicht so verkehrt spielt, potenziell am Ende average-technisch, nur 4 Punkte schlechter ist, ein 11-2 in dieser Deutlichkeit, das ist wirklich schon krass und habe ich nicht kommen sehen. Und ich glaube, dass James Wade schon so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, bei diesen Spielern, für die es eben nicht die Normalität ist, Major-Finals zu erreichen, bei denen setzt dann schon so eine gewisse Befriedigung ein, so eine gewisse Zufriedenheit, wenn sie dann das Finale erreicht haben, weil er hier gesagt hat, Josh Rock geschlagen, jetzt im Finale stehen. Das war dann schon so das, was quasi das Große, was es zu erreichen war, war. Und dann, ja, war gegen Luke Littler einfach nicht mehr so eine Bissigkeit da.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, der große Überraschungssieg von James Wade war der im Viertelfinale gegen Humphries. Als er das Match überraschend zieht, Humphries lag 8-7 vorne, danach gewinnt Wade 2 Legs nacheinander in 17 Darts, für mich die absolute Schlüsselszene in dem Spiel. Also in 17, in der entscheidenden Phase 2 Legs hintereinander gegen Humphries zu gewinnen, das heißt auch einen Leg gegen die Darts in 17 entscheiden zu können, das ist der Rede wert auf jeden Fall. Im Decider, also Humphries macht dann das 9-9, im Decider ist es dann überragend, was James Wade spielt mit einem 11-Darter.
Ja, aber generell ist es auch einfach krass, dass die beiden in den letzten 3 Legs 880er werfen. Das musst du dir ja auch mal überlegen. In 3 Legs 880er, das ist absoluter Wahnsinn hier an dieser Stelle. Und ja, keine Ahnung, James Wade, der ja gerade nicht so eine 180er-Maschine ist, hat das hier gegen Humphries wirklich ausgepackt. Ja, diese 2-17er darf Humphries eigentlich auf keinen Fall zulassen, dass James Wade die holt. Aber dann, ich meine im Decider, du hast es angesprochen, 11 Darts, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Das ist James Wade in seiner Prime.
James Wade in seiner Prime, dazu gehören natürlich auch ein paar wilde Dinge und da gab es einiges in dem Spiel. Ich sag mal, zumindest eine Erwähnung wert, dass es vorm Decider kein Handshake gab, okay. Dass aber James Wade Humphreys vor dem Spielstart am Hals leckt, als er ihn umarmt, das ist definitiv dann auch für James Wade-Verhältnisse ein vergleichsweise dickes Ding. Und dass sich James Wade 2026 wieder in der Premier League sehnt, das ist so halb fett, würde ich sagen. Ne? Aber das sind jetzt mal so die drei Dinge, die ich unbedingt noch erwähnen wollte zu James Wade und vor allen Dingen auch zu diesem Spiel gegen Humphreys. Also diese Umarmungsaktion, ganz, ganz merkwürdig. Und Humphreys hat danach ja dann auch irgendwie bei X was gepostet, relativ kryptisch, als er gesagt hat, dass er so einen Spieler dann nicht mehr umarmen wird, sinngemäß. Ne? Und das wurde dann kurze Zeit später gelöscht. Eigentlich verstehen sich die beiden, glaube ich, ganz gut, aber nach dem Spiel, ja, ist da erstmal, müssen da ein paar Wogen erstmal wieder geglättet werden, denke ich.
Hat so einen kleinen Beigeschmack wie der Hals von Luke Humphreys. Dann lass uns jetzt zu den Deutschen an diesem Wochenende kommen. Über die müssen wir natürlich auch on Detail lang und breit sprechen. Und wir können nicht anders anfangen als mit Martin Schindler, der es bis ins Achtelfinale geschafft hat. In der Runde der letzten 64 begann für ihn das Turnier dort einen 10-7-Sieg gegen Mario Feinenbuchrade. Grundsätzlich erstmal ganz kurz, wie war dein Gedanke, als du die Auslosung gesehen hast gegen Mario Vandenbuchrade? Erster Gedanke bei mir war eigentlich gute Auslosung, keiner der absoluten Big Guns. Zweiter Gedanke war, bisschen tricky, Vandenbuchrade eigentlich ganz gut in Form gewesen. Players Championship Turniere, Doppel European Tour Quali geschafft und so weiter. Was war dein Gedanke?
Ja, mein Gedanke matcht eigentlich genau dein, dass ich auch sage, Vandenbuchrade eigentlich in einer guten Form. Gemessen an dem Potenzial sogar in einer besseren Form als Martin Schindler. Aber Martin Schindler hat halt mehr Grundqualität, mehr Erfahrung und ich glaube, die Distanz spielte ihm da auch in die Karten. Also deswegen war ich schon sehr überzeugt und ich finde am Ende 10-7 ist auch genau das Ergebnis, was man dann hätte erwarten können.
Ja. Da gehe ich mit, 10-7, Martin auch 7 Punkte besser im Schnitt als Vandenbuchrade, der bei diesem Spiel ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben ist. Dann ein richtig enges Ding, Martin Schindler gegen Dylan Slevin, am Ende ein 10-9 in der Runde der letzten 32. Da musste Martin richtig kämpfen und da hätte Dylan Slevin wieder einmal zum deutschen Schreckgespenst werden können. In der Runde der letzten 16 dann die Partie zwischen Martin Schindler gegen Johnny Clayton und das war dann so der erste richtige Härtetest für Martin bei diesem Turnier, den er auch leider nicht überstehen konnte. 4 zu 10 hat er die Partie verloren, lag zwischenzeitlich 2-6 hinten, verkürzt dann auf 4-6 bis zur Pause. Und dann gab es vielleicht die Szene, die Martin Schindler involvierte an diesem Wochenende. Und zwar der Bounce-Out beim Practice Darts, der ihm aus dem Board wieder zurückbounced und in die Schuhöffnung reinspringt. Also habe ich auch noch nicht gesehen. Natürlich, dass man einen Dart so weit zurückfliegt und so weiter, aber dass er dir irgendwie, weiß ich nicht, genau in die Schuhöffnung da reinfliegt, also das war schon äußerst kurios. Aber gut, dass es von den Kameras festgehalten wurde.
Einer der kuriosesten Momente an diesem Wochenende und es gab einige, also von daher, das will was heißen. Ja, Martin Schindler hat es kein Glück gebracht, um es mal vorsichtig zu formulieren, denn nachdem er ja kurz vor dieser Pause da rangekommen ist auf 4-6, hat er dann kein Leg mehr gewonnen. Und es war zwar noch ein ordentliches Scoring, aber er hat zu viele Fehler gemacht auf die Doppelfelder. Und so war es am Ende ein komfortabler Sieg für The Ferret, für Johnny Clayton mit 10-4. Ich denke, für Martin war insgesamt ein bisschen mehr drin in diesem Spiel. Die Niederlage gegen Clayton kommt jetzt aber nicht wirklich unerwartet. Also habe ich schon mitgerechnet nach der Auslosung. Bis dato war es ja auch eine sehr gute Auslosung für ihn. Vandenbuchrade und Slevin, das sind jetzt nicht die größten Namen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dementsprechend hat er aus einer eher mäßigen Form aktuell das bestmögliche Ergebnis rausgeholt.
Ricardo hatte auch nicht den allergrößten Namen in seiner Auftaktpartie bekommen. Das war die Runde der letzten 64. Da gegen Madas Rasma. Gedanken dazu?
Nach der Auslosung dachte ich, ja, das stimmt, dass es nicht der allerhärteste Gegner ist, weil es hätte eben jeder andere sein können. Und trotzdem habe ich ihn nicht als Favoriten angesehen. Und fühlte mich dann auch bestätigt sehr schnell, weil er ja sehr schnell sehr hoch in Rückstand lag mit 1-5. Also mein Head und Ricardo, das wird keine Liebesheirat mehr. Und Madas Rasma für mich dann auch ein unterschätzter Spieler, gerade wenn man ihn vergleicht mit einem Ricardo Pietrezco. Ja, Ricardo ist in der Rangliste ein bisschen davor, aber für mich ist das eigentlich fernab der ganz großen Bühne, wenn es jetzt kein WM-Match ist oder so, wozu es vielleicht irgendwann mal kommt, dann ist das für mich kein Spiel, wo ich Ricardo vorne sehe. Tut mir leid. Also bei den ganz großen Spielen auf den großen Bühnen, ich glaube, da hat sich Ricardo so einen Namen gemacht, dass er genau gegen diese Spieler, dass er diese Spieler in der Tasche hat. Aber irgendwie, sobald es so ein bisschen enger wird und so ein bisschen behind closed doors bei PC-Events oder jetzt hier auf einer Nebenbühne der UK Open, sehe ich ihn nicht vorne gegen einen Madas Rasma.
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe Ricardo schon noch leicht vorne gesehen, weil er für mich ein bisschen mehr Grundqualität einfach mitbringt als ein Madas Rasma. Aber ich hatte auch große Bedenken dabei, weil ich A weiß, dass Ricardo Minehead absolut nicht mag. Ich B weiß, dass Ricardo super ungerne gegen Madas Rasma spielt. Also die, ich sag mal, auch manchmal so ein bisschen Spielchen, Verlangsamung und so weiter mag Ricardo nicht, was Madas Rasma macht. Und Madas Rasma einfach so ein unterschätzter Spieler, der aus so einem Anfang Mitte 90 Spiel dann doch irgendwie eine ganze Menge rausholt, der dann zwei verkorkste Legs hat und dann auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, mit 133, 171 gegen deinen Anwurf da nach 11 Darts auf Doppel steht oder irgendwie sowas. Deswegen, ja, und es war eben eine Partie, du hast es angesprochen, Ricardo relativ früh zurückgelegen, 1-5. Ist dann beim 9-8 das erste Mal in Führung, kämpft sich zurück, verpasst einen Matchstart auf Bull, kann den nicht nutzen und am Ende gewinnt Madas Rasma mit 10-9. Muss man sagen, ein bisschen unlucky, dann einfach hier jetzt auch aus den UK Open rausgegangen.
Ja, tut natürlich weh am Ende, gerade in der Range der Order of Merit, da ist das Rennen durchaus eng, da kann man auch mit vergleichsweise wenig den ein oder anderen Sprung machen und ja, jetzt hat er eben gegen einen Spieler verloren, der außerhalb der Top 32 steht, der einfach so eine halbe Klasse laut Order of Merit zumindest hinter ihm anzusiedeln ist und dementsprechend, ja, auch das noch kein richtig starker Start ins Jahr, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich denke, da muss jetzt auch bald ein bisschen mehr kommen. Das gilt auch für den nächsten Namen für Gabriel Clemens. Er musste ja in Runde 3 schon ran, erstmals seit Jahren, weil er ist ja kein Top-32-Spieler mehr. Er wurde ausgelost gegen Ricky Evans, haben wir auch im Vorfeld oft drüber gesprochen, dass das wirklich kein glückliches Los ist und trotzdem spielt es Gaga wirklich richtig gut. Er verliert aber trotzdem mit 5-6 gegen Ricky Evans, der es ebenfalls zweifellos sehr gut spielt, aber also wie 3-11-Darter auf der Pro-Tour-Distanz nicht reichen können, um dieses Spiel zu gewinnen, plus ein Average von 101 Punkten, das ist mir ein komplettes Rätsel. Klar kann man jetzt schauen auf den Decider, den Evans einfach in 11-Dart wegcheckt, da ist dann nichts mehr zu machen für Clemens, aber insgesamt, das ist schon sehr, sehr unlucky aktuell, was Clemens da ja nicht nur aktuell, sondern fast seit anderthalb Jahren irgendwie da immer wieder für Niederlagen kassiert. Das sind sehr häufig sehr komische Niederlagen.
Ja, komisch trifft's auf jeden Fall gut, weil, also ich find's irgendwie schon fast krass, dass wenn du 3-11-Darter spielst, dass der Average hier quasi nur bei 101 Punkten steht. Weil du musst dir überlegen, 3 von 11 gespielten Legs, das sind mehr als 25%, wo du da mit einem 11-Darter reingehst, mit einem Average von 136 Punkten. Das hast du schon mal in mehr als 25% der Partie, dass du dann in Anführungsstrichen nur 101 spielst, ist ja schon krass. Und natürlich, wie gesagt, man kann nur auf den Decider schauen, aber das ist definitiv die falsche Herangehensweise hier. Ja, ich weiß irgendwie nicht, ich finde es super schwer zu greifen, die Spiele von Gabriel Clemens, um das irgendwie zu sagen, was er hier falsch macht.
Generell bei Ricky Evans muss man sagen, neben dem 11er im Decider hat er auch noch einen weiteren gespielt. Das heißt, wir haben in den 11 Legs der Partie insgesamt 5 11-Data gesehen. Wahnsinnsspiel und dafür hast du recht, ist 101 gegen 98 gar nicht so krass. Also wir hatten viele Spiele, die genau auf diesem Level abliefen. Aber mit 5 11-Data, also fast die Hälfte der Partie wird in 11 Darts gecheckt. Dafür gibt es eben dann eine sehr große Schwankungsbreite, um es mal so auszudrücken, ne, bei beiden Spielern. Und Ricky Evans hat dann eben einen seiner Elfer im bestmöglichen Moment gespielt im Decider. Für ihn auch eine schwierige Zeit, nachdem seine Schwester kürzlich verstorben ist. Das hat er jetzt auch auf Social Media öffentlich gemacht. Also ja, gewinnt es hier gegen Gabriel Clemens mit 6-5 und für Gaga ist es weiterhin kein erfolgreiches Jahr, auch wenn wieder einige gute Spiele dabei sind. Nicht nur, muss man auch klar sagen, gerade behind closed doors bei so dem ein oder anderen Proto-Event war da auch wirklich viel richtig Schwaches dabei, aber dies war definitiv kein schwaches Spiel, aber mit sehr unglücklichem Ausgang.
Dann lass uns weitermachen mit Florian Hempel, eingestiegen in Runde 3. Dort wirklich ja ein schweres Auftaktlos gehabt mit Jermaine Vatimena. Am Ende geht er auch mit 2-6 raus. Beide spielen so Mitte 90 im Schnitt und am Ende ist es auch das bessere Timing, was Vatimena auf seiner Seite hat. Ich glaube, von Florian Hempel hätte man auch gerade so nach den Ergebnissen zuletzt bei dem World Masters Quali, bei dem Players Championship Turnier fast noch ein bisschen mehr erwarten können, aber ist halt auch einfach ein sehr unglückliches Auftaktlos, hier direkt in Jermaine Vatimena zu laufen. Und ja, es war so ein bisschen, also vielleicht nicht in der Deutlichkeit, aber so ein bisschen das erwartbare Ergebnis, vielleicht auch, dass Vatimena hier durchkommt.
Ja, definitiv. Ich denke, überhaupt keine Überraschung. Und Florian Hempel war wirklich nicht in der Nähe eines Sieges. Hat man dann auch so auf der Bühne, es war ja ein Match, glaube ich, auf Board 2. Genau, in der Reds Bar. Und das hat man auch da direkt gemerkt. Irgendwie hat sehr schnell dann auch gespürt, dass er hier nicht ankommen würde und hat am Ende dann irgendwie Vatimena auch fairerweise gratuliert, ist dann abgedampft und ist natürlich jetzt kein so erquickliches Ergebnis für ihn. Aber das war irgendwie nach der Auslosung schon fast ein bisschen antizipierbar. Ich würde sagen, wer ein bisschen die Erwartungen übertroffen hat, ist dagegen Lukas Wenig mit seinem Einzug in die dritte Runde, denn der musste ja schon in Runde 2 ran. Es sah alles danach aus, nach der Auslosung, dass Karel Sedlacek, der bislang so stark spielende Tscheche, sein Gegner sein würde. Aber Sedlacek ist zuvor überraschend gegen Paul Rowley rausgegangen. Und dann bekommt es Wenig eben mit dem Altmeister Rowley, einem Qualifikanten, zu tun. Und nach Rückstand gewinnt das mit 6-5, lag 3-1, 4-3 hinten, aber dreht das Match noch. Und dadurch hat er die Erwartungen schon übertroffen, muss man so klar sagen, nach einem auch wirklich schwierigen Start ins Jahr.
Ja, würde ich auch sagen. Also da nimmt er, glaube ich, mehr Positives als Negatives hier von den UK Open mit. In der Runde 3 geht er dann mit 4-6 gegen Kim Heibrechts raus. Er wird sich vielleicht noch ein bisschen was ausgemalt haben dann. Aber ja, ich sag mal so, dritte Runde erreicht, gegen Kim Heibrechts rausgegangen. Ich glaube, das ist jetzt nicht das komplette Ziel gewesen, aber es ist jetzt auch nicht das, wo Lukas Wenig auch gerade nach den letzten Wochen, Monaten auch mit vielen Niederlagen auf der Pro Tour, wo er dann sagen wird, das war jetzt irgendwie komplett verkorkst und so weiter. Also ich glaube, das ist schon okay so und dann immerhin hier die dritte Runde erreicht. Kim Heibrechts ist auch immer noch ein Spieler, der ja ab und an ganz ordentliche Darts spielt. Von daher, ja, ich glaube, absolut im Soll.
Ein weiterer Spieler in Runde 3 ist Nico Springer gewesen. Der kommt unfassbar gut rein. Das müssen wir erstmal entsprechend würdigen. Ein historisches Spiel gegen Kordecker, auch das auf Bühne 2. Das war der Auftakt in den Tag dort. Also letztendlich eine der ganz, ganz frühen Partien der UK Open. Und es war direkt ein absoluter Bänger. Er spielt eine 115,92 im Schnitt und gewinnt mit 6-2 gegen den Norweger und hat da gezeigt, was ein Nico Springer leisten kann, wenn er die Doppel trifft.
Ja, wenn er die Doppel trifft und wenn er seinen ersten Dart hat, weil das ist nämlich noch ein Knackpunkt, wenn wir gleich über die Runde 3 gegen Dylan Slevin sprechen. Aber ja, es war absolut Wahnsinn. Knapp 116 Punkte im Schnitt. Das war eine Partie, die war auch wahnsinnig schnell wieder vorbei. Die hat Bock gemacht anzuschauen, weil man hatte das Gefühl, Nico Springer kann in dieser Partie wirklich gar nicht daneben werfen. Also es war wirklich krass. Aber es war ja auch eine Partie, die du kaum geschaut hast, aber wo du zumindest die Anfangsphase verpasst hast durch eine wirklich sehr komische Boardnummerierung auf PDC-TV. Sollen wir da nochmal ganz kurz reingehen?
Ja, ganz genau. Also die Boards waren schlichtweg am Freitag nicht richtig nummeriert und man musste dann irgendwie sich das selbst zusammensuchen und man war immer ein Board daneben sozusagen, weil also Board 2 war dann Board 1, ne? Und Board 3 war Board 2, genau. Also man hat einfach das Mainstage-Board komplett ignoriert, was ja eine Stunde später erst startete. Und ja, aus Deutschland heraus, über den PDC-TV-Stream kann man ja dann die Fernsehspiele sprich die Mainstage eh nicht verfolgen und trotzdem, normalerweise hat man dann einfach die Fehlermeldung und man muss dann jetzt nicht jedes Mal gucken, welches Board wird denn das jetzt sein, weil man dann ja sieht, Board 2 spielt Springer und dann geht man einfach in den Stream von Board 2 rein. Und das war am Freitag aber zumindest nicht möglich, also dementsprechend, ja, es war mal wieder so technisch gesehen auch ein schwieriger Start in die UK Open, aber immerhin hat man dann die Boards bestmöglich zumindest gesehen, auch wenn die auch nicht immer perfekt ausgeleuchtet sind und so, gerade an den Nebenboards, aber Springers Spiel war ja in der Red Spa und da ist natürlich alles perfekt.
Einen schwierigen Start, das trifft auch auf die Partie von Nico Springer gegen Karel Cheraz zu. Runde 2, am Ende ist es ein 6-5-Sieg für Nico, aber ein 6-5-Sieg, bei dem er ganz schön zittern musste oder beziehungsweise sich selber am Schopfe aus dem Sumpf ziehen musste. Nach 1-5 Rückstand dreht er die Partie. Zu dem Zeitpunkt steht Karel Cheraz irgendwie bei 112 Punkten und man denkt sich, ist man irgendwie in einem Paralleluniversum gelandet. Dann spielt Nico allerdings 13-12, 14-12 Darts und am Ende nochmal klassische 21 Darts. Also bis zum Decider wirklich dann absoluter Wahnsinn, was er da macht. Also 13-12, 14-12, das ist so unnormal gut. Und da muss man sich jetzt überlegen, wir hatten 5-11 Data in der Partie von Gabriel Clemens, was dann nochmal viel krasser ist. Aber Nico kämpft sich hier eben zurück und im Decider reichen dann auch die 21 Darts. Ich glaube, es gab einen Matchstart, den er überstehen musste von Karel Cheraz. Aber am Ende wirklich Wahnsinn, wie Nico diese Partie aus eigenen Kräften noch gedreht hat.
Ja, super interessante Partie, vor allen Dingen, wenn man sich die Körpersprache von Nico anguckt. Das hat mich erinnert an damals das Finale um den WM-Startplatz, das Super League-Finale in Bitburg müsste es gewesen sein, gegen Flo Hempel, als da so ein bisschen Tension auch war zwischen den beiden. Und in dem Fall war Nico Springer einfach not amused über die eigene Performance bis zum 1-5 und hat danach wirklich fast jedes Triple richtig bejubelt, aber nicht ironisch, sondern um sich da nochmal zu stärken und sich wahrscheinlich zu sagen, ich will jetzt nicht einer von den Spielern sein, die dann bei so einem Rückstand in so eine Selbstmitleidsrolle verfallen und dann irgendwie alles so ein bisschen ironisch weglächeln. Das hat mir sehr gefallen, fand ich extrem kämpferisch stark und vor allen Dingen war es ja dann auch eine überragende Phase. 13-12, 14-12, das war der Nico Springer aus dem Spiel gegen Decker. 21, okay, legen wir den Mantel des Schweigens drüber, aber so ein Decider, der kann dann auch mal wild sein, war trotzdem wirklich ein Husarenritt, dass es da noch gedreht hat in einem Spiel, wo er natürlich klarer Favorit war, erst recht nach dem Spiel gegen Decker und dann da rauszugehen, wäre dann schon eine Enttäuschung gewesen, aber er hat es dann in Runde 3 geschafft und da ist jetzt die Gretchenfrage, ist das eine Enttäuschung? Er ist in Runde 3 nämlich rausgegangen gegen Dylan Slevin, die beiden kennen sich auch sehr, sehr gut, müsste auch das Jugend-WM-Spiel gewesen sein im Achtelfinale, wenn mich nicht alles täuscht, wo er auch rausgegangen ist gegen den Iren. Und nee, in dem
gegen
Fall,
Keen Barry ist er rausgegangen.
Ah, gegen Keen Barry, okay. Aber Dylan Slevin trotzdem natürlich einer von der Dev-Tour, den er auch kennen wird. Und ja, am Ende verliert das mit 5-6. Bei 4-4 hätte er eigentlich der Spieler sein müssen mit zwei Holds, der es dann richtet. Ist ihm aber nicht gelungen. Ne? Also Nico Springer wird so mittelmäßig zufrieden sein und das ist eigentlich ein starkes Zeichen, wenn man auf seinen Karrierestatus guckt. Er ist einfach immer noch ein Neuling. Ne? Das waren die ersten UK Open. Er zieht in Runde 3 ein.
Das stimmt nicht. Nico hat schon UK Open gespielt damals.
Über die Dev-Tour damals?
Ja, das war das Jahr, wo ich mit Ricardo da war. Vor 3 Jahren die UK Open. Da war ja Nico auch da. Hat er sogar auf Bühne 2... Boah, frag mich nicht mehr gegen wen, aber Danny hat er auf
Lobby
jeden Fall schon gespielt.
Da macht's irgendwie Klick. Das checken wir jetzt nochmal parallel. Aber ich würde sagen, trotzdem muss man festhalten, Nico Springer, Runde 3 als neuer Tourcard-Holder und trotzdem denkt man, da war vielleicht noch ein bisschen mehr möglich.
Also, weil ich würde sogar, auch wenn es jetzt nicht der Weltranglistenposition und jetzt neu auf die Tour und so weiter entspricht, ich würde hier fast von einer kleinen Enttäuschung sprechen. Nicht nur fast, ich würde hier von einer kleinen Enttäuschung sprechen, weil Nico Springer eben kein normaler Spieler ist, der jetzt hier sich eine Tourkarte holt und auf die Tour kommt wie irgendjemand anders, sondern Nico Springer ist eben jemand, der schon einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringt, jemand, der so unfassbar gut spielt und der das auch weiß. Und gerade nach den Partien gegen Cordecker und gegen Karel Cheraz, also Nico Springer hätte für mich hier durchkommen müssen. Und da würde ich gerne noch einmal ganz kurz das ansprechen, was ich eben meinte. Nico Springer nicht nur die verpassten Doppel, sondern eben auch dieser erste Dart. Wenn der teilweise wirklich nicht kommt und weit vom Trippelfeld entfernt ist, dann ist es manchmal irgendwie, glaube ich, sehr schwierig für ihn, da die Darts zu korrigieren. Und dann kam einfach zu wenig gegen Dylan Slevin hier. Ich habe Nico hier eigentlich auch gerade nach den ersten beiden Partien so sicher durchkommen sehen. Also ja, ich würde von einer kleinen Enttäuschung sprechen.
War übrigens genau heute, am 4. März vor 3 Jahren, als er sein Debüt gegeben hat in Minehead und er hat gegen Danny Lauby verloren in der ersten Runde mit 5-6. Also irgendwie hat es da gerade Klick gemacht, als du mich korrekterweise berichtigen konntest. Gut, sprechen wir jetzt über einen weiteren Deutschen in Runde 3. Also die Drittrundeneinzüge, die waren es jetzt an diesem Wochenende. In Summe muss man sagen, oder in der Breite, ja, nur Martin wirklich dann überzeugend. Nur er ist dann noch richtig viel weitergekommen. Ricardo, ja, war in Runde 4, aber musste dafür ja auch nichts weiter tun, als in den Top 32 sein und dann eben anreisen, was bei manchen Spielern Minehead-technisch in der Vergangenheit auch schon mal ein Problem war, aber so nicht in diesem Jahr, gab ja keinen Schneesturm oder ähnliches. Aber kommen wir auf Dominik Grülich zu sprechen. Ich denke, da muss man ohne irgendwelche Einschränkungen sagen, dritte Runde ist ein sehr großer Erfolg, nachdem er auch einen schwierigen Start hatte auf der Tour.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ja, gehe ich mit. Also gerade auch, wenn man sich die Spieler anschaut, die er hier schlägt, das waren jetzt auch nicht irgendwelche Pappqualifikanten. Danny Jansen, Andreas Harrison musst du erstmal durchkommen in Runde 1 und 2, gewinnt mit 6-3 und mit 6-2, geht dann mit einem 3-6 gegen Nick Kenny raus in Runde 3. Also würde ich sagen, absolut im Soll, sogar etwas mehr, was man vielleicht hier erwartet hatte bei diesem Turnier, bei diesem Draw und deswegen Runde 3 für Dominik Grülich wirklich absolut in Ordnung.
Die anderen Deutschen sind in Runde 1 allesamt ausgeschieden. Max Hopp hat krachend verloren gegen Sean Fox mit 0-6. Also das stand jetzt auch nicht unbedingt auf der Karte drauf im Vorfeld. Eigentlich ja auch eine passable Auslosung, aber kommt da gar nicht in die Gänge. Leon Weber verliert gegen Alexander Merckx 1-6. Also von Leons Spiel habe ich ein bisschen was gesehen, während ich von Max wirklich nichts gesehen habe. Das war so eines der Spiele, was ich dann einfach verpasst habe in diesem ganzen Dickicht voller Spiele da am Freitagnachmittag. Kai Gotthard, der kommt einem Sieg ein bisschen näher gegen Tommy Lischmann, verliert aber auch mit 4-6. Und Maximilian Czerwinski verliert gegen Mike Köfenhoven 3-6. Ich würde sagen, Köfenhoven jetzt so von den 4 Gegnern dieses deutschen Quartetts der größte Name.
Na, es müsste ein 4-6 am Ende gewesen sein von Max Czerwinski gegen Mike Köfenhoven. Aber ja, ich sag mal für Max, ich glaube ähnlich auch wie Leon hier die ersten UK Open, das erste Mal so mit dabei, alles noch so ein bisschen ungewohnt, die Aufregung. Es ist an den Boards 3 bis 8 doch einfach eine ganz wilde Atmosphäre, so muss man das sagen, weil es fühlt sich so ein bisschen behind closed doors an. Aber dann irgendwie doch nicht, weil du so viele laute Engländer und teilweise auch Deutsche, Belgier, Holländer hinter dir stehen hast, die dann auch mal ein bisschen reinrufen. Du bist gerade am Werfen und es wird ein anderes Board bejubelt und so weiter. Das ist was, da muss man sich so ein bisschen erstmal mit einfinden. Von Max hören wir ja auch gleich selber noch ein bisschen oder auch ein bisschen mehr. Und Leon, bei dem habe ich auch gelesen, dass er es fand, dass es irgendwie nicht optimal war. Also ein bisschen kalt, wie man es in Minehead kennt, die Boards relativ dunkel und so weiter. Das sind, glaube ich, Sachen, wenn du das erste Mal machst, weißt du einfach noch nicht ganz genau, was auf dich zukommt. Machst du es ein zweites oder drittes Mal, kannst du dich ein bisschen drauf einstellen und dann wird das auch ein bisschen anders sein. Aber ja, genau, so würde ich das einfach mal konstatieren. Und den letzten Deutschen im Bunde müssen wir auch noch kurz nennen, Tim Wolters. Krankheitsbedingt hat er abgesagt, war nicht mit dabei, hat seine Autoimmunerkrankung Morbus Crohn öffentlich gemacht und damit diese Absage begründet.
Ja, und das erklärt dann vielleicht auch die ein oder andere Absage aus der jüngeren Vergangenheit. Aber ja, ist natürlich dann auch wieder bitter gelaufen, dass er jetzt zu den UK Open nicht anreisen konnte. Genau, wir haben über Maximilian Czerwinski gesprochen, wie für Leon Weber gilt für ihn auch, ein bisschen Lehrgeld bezahlt einfach. Wir hören jetzt aber mal selbst, was er zu sagen hat nach seinem Debüt in Minehead.
Ja, die Anreise zu Minehead war wirklich bescheiden. Also für mich ging es am Donnerstag los um 6.20 Uhr in Dortmund am Hauptbahnhof. Was ziemlich witzig war, weil ich war beim Jormas, um mir was Kleines zu essen zu holen. Und jemand hat mir auf Instagram geschrieben, dass er mich gesehen hat, aber zur Arbeit musste und keine Zeit hatte, mich anzusprechen. Falls du das hörst, Grüße an dich. Ja, genau, 4 Stunden mit dem Flixbus bis nach Amsterdam, dann von Amsterdam nach Bristol fliegen und dann nochmal mit dem Shuttle 1,5 Stunden. Also die Anreise war wirklich nicht cool. Ich glaube 8 Stunden und Rückreise genauso. Genau, als Reisegruppe, ich bin halt bis Amsterdam alleine gewesen. Und danach waren Dominik Röllig, sein Papa, seine Schwester und seine Mama dabei und Pero Lubitsch, super liebe Leute, war richtig schön. Und ja, wir haben dann im Stones, hieß das Hotel, glaube ich, haben wir dann gepennt. Und ja, also war auf jeden Fall nett. Minehead als Location, richtig schön. Also Minehead wirklich richtig schön. Die Spiellocation auch. Ich muss dazu sagen, ich fand die Bedingungen, vor allem jetzt für die Erstrundenspieler, waren gar nicht so geil. Es war wirklich am Anfang richtig kalt. Also man kam es war relativ warm draußen, aber man kam in diesen Spielerbereich rein und da war es richtig kühl, fand ich. Also das war quasi separiert von den Spielerbereichen, also von Bord 3 bis 8 gab es einen extra Spielerbereich und es war schon wirklich kalt da, ne? Also die ganze Zeit und dann sobald man auf die Bühne gegangen ist, hat sich das natürlich gelegt, weil da waren halt auch viele Zuschauer und sowas. Meine Erwartungen waren auf jeden Fall eine deutlich andere. Ich muss dazu sagen, gerade auch, dass Jeffrey de Graaf in der dritten Runde vorher abgesagt hat, das hat nochmal ein bisschen mehr Druck hat für ein bisschen mehr Druck gesorgt, weil man wusste halt, okay, du musst 2 Spiele gewinnen mit Mike Kaifenhoven, nicht, auf jeden Fall nicht das leichteste erste Los. Und man dachte sich halt so, ja, eigentlich 2 Spiele gewinnen, du bist Runde 4 in der Abendsession, das wäre schon cool. Ich habe auf jeden Fall was Besseres erwartet, als was dann kam, weil das Spiel selber, ich kam überhaupt gar nicht rein. Also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich zur Bühne gegangen. Bis dahin war alles cool. So, und dann auf einmal waren da 20 Leute aus von den Franken. Übrigens Grüße an euch. Vielleicht übertrieben mit 20, aber es waren so einige auf jeden Fall. Und die haben dann gerufen, hey Gurke, auf da, viel Erfolg. Da war auf einmal richtiger Schock und dann habe ich erstmal realisiert, ey, du spielst jetzt gerade vor Leuten, da kennen dich Leute und so. Ich war wirklich nervös, also richtig nervös dann. Und ich kam halt auch die ersten paar Legs auf jeden Fall gar nicht rein. Und Mike hat ja auch wirklich nicht gut gespielt für das, was er spielen kann. Ja, aber ich muss, wie gesagt, also ich war halt super nervös. Und ich glaube, das hat ja dazu auch geführt, dass ich dann sehr emotional war in den Momenten, wo es halt wo ich halt Legs zumachen konnte, sehr viel Scoring abgewunken einfach, wenn es schlecht war und sowas. Und da muss ich auf jeden Fall daran arbeiten. Also Körpersprache war super schlecht. Mein Gefühl während des Spiels, ich habe nie daran gezweifelt, dass ich das Spiel noch gewinnen kann. Aber ja, es war halt wirklich nicht gut, ne? Also so, da muss auf jeden Fall mehr folgen. Aber für erste Mal Bühne würde ich fast schon sagen, war es okay. Ja, auf jeden Fall, wie es weitergeht, es kommt jetzt, jetzt geht es als nächstes nach Leicester und wieder schön Proto spielen. Und ja, ich denke mal, also ich bin guter Dinge auf jeden Fall. Ich fühle mich in letzter Zeit super gut. Ich fühle mich super confident. Dart spielen im Training läuft richtig gut. Und ich glaube auf jeden Fall, dass ich da, dass das auf der Tour jetzt vor allem für die nächsten 2-3 Monate auf jeden Fall noch einige Ergebnisse folgen werden und dass ich auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen mein Spiel anhebe. Ja, man muss dazu auch sagen, also die anderen Deutschen auf der Tour, die sind halt auf jeden Fall super, so, also super viel guten Zuspruch. Ich habe auch mit Martin super viel gesprochen noch bei den UK Open, so gerade, wo es so ein bisschen so um Selbstzweifel und sowas ging, was, glaube ich, normal ist, wenn man frisch auf die Tour kommt und es manchmal halt einfach nicht läuft. Super viel gequatscht, super viele gute Worte bekommen, auch von auf der Pro-Tour, von Florian, von Lou, wirklich super liebe Leute. Nico und Leon auch richtig super. Generell, ich kann über keinen Tourcard-Holder von den Deutschen, ich kann von keinem irgendwas Schlechtes behaupten. Das sind alles super liebe Menschen, die alle das Herz irgendwo am rechten Fleck haben. Auch wenn jeder irgendwie seine Eigenheit hat, aber ich glaube, das ist normal. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall weiter auf der Tour zu sein. Ich habe super viel Spaß. Es macht super viel Spaß. Und ja, ich möchte mich übrigens für die Leute, die es hören, nochmal für den ganzen Support bedanken. Also ich habe bis jetzt nur positives Feedback bekommen, nur gute Nachrichten. Und das baut mich natürlich auch auf. Auf jeden Fall super cool, solche Sachen zu hören. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Instagram-Nachricht bekomme und Leute mich anfeuern, supporten und mir irgendwelche netten Sachen oder so schreiben. Ich freue mich jedes Mal. Ich versuche auch alle Anfragen und Fragen zu beantworten. Das ist halt manchmal echt nicht leicht. Aber danke auf jeden Fall. Und tschö.
Ja, soweit Maximilian Czerwinski, Gurke zu den UK Open und noch viele mehr. Also Max und ich, wir haben beide so einen kleinen Tick, bei Sprachnachrichten wirklich auszuufern und so kleine Exklusivhörbücher zu verschicken. Aber ich glaube, es war mal ganz interessant, wenn er schon hier nicht als Gast in der Folge sein konnte, dann zumindest so ein paar mehr Einblicke zu bekommen von ihm. Und ich finde das immer auch ganz gut, weil, ja, wenn ich Max frage, kannst du mal hier kurz ein bisschen was erzählen oder so, das ist nicht nur so ein Standardgeplänkel, was dann kommt, sondern er erzählt auch ein bisschen, wie es ihm dabei geht, so von den Leuten und so weiter. Und das finde ich eigentlich, glaube ich, oder war jetzt, glaube ich, auch für den einen oder anderen zu den UK Open auch mal ganz interessant.
Ja, nicht so ein Standardgedöns, wie wenn Bernd Stromberg gefragt wird beim Assessment Center, dass er mal etwas über sich erzählen soll und dann sagt, ja, hallo, ich bin Bernd Stromberg und ich grüße meine Tante in Wuppertal und ich mache gern was auf dem Balkon. Ne? Also genau das ist jetzt wirklich deutlich geworden, auch vor allen Dingen dann nochmal die Insights, die er uns gegeben hat, dass er dann auch viel mitbekommen hat von einem Martin Schindler, der ihm auch ein paar Tipps gegeben hat, fand ich sehr interessant zu hören und generell auch eine kritische Auseinandersetzung mit seinem Debüt. Ich denke, das ist für den ein oder anderen sicherlich sehr interessant, auch mal so diesen gesamten Tag dann da mit zu erleben, beziehungsweise auch mit dem Anreisetag natürlich und da diese Insights zu bekommen. Wir sind sicher, dass wir noch ein bisschen was von ihm sehen werden. Er hat ja noch einige Turniere jetzt zu spielen mit der Tourkarte und von daher geht es da sicherlich auch noch aufwärts.
Dann lass uns jetzt noch einmal den Blick auf die deutschsprachigen weiteren Starter bei den UK Open werfen. Da müssen wir anfangen mit Menzo Soljovic. Runde 5 erreicht, das ist für ihn eigentlich ein starkes Ergebnis. In Runde 3 schlägt er Nathan Rafferty mit 6-1. In Runde 4 gewinnt er mit 10-6 gegen Luke Woodhouse. Da auch phasenweise punktuell wieder richtig gut gespielt, muss man sagen. Und dann in Runde 5 geht er mit 3-10 gegen Willie O'Connor raus. Hätte man sich bei der Losung auch denken können, dass da potenziell noch ein bisschen mehr drin ist in dieser Runde 5. Aber an sich, glaube ich, Haken hinter für Menzo ein gutes Ergebnis. Rusty, der schlägt in Runde 1 Mike Gilliton 6-2. Das war das erste Spiel auf der Mainstage. Geht dann mit 2-6 gegen Graham Usher raus. Wollte eigentlich unbedingt in Runde 3 gegen Barney. Das hatte er bei Shortleg im Daten.de-Podcast erzählt, dass das selbstgesteckte Ziel war. Hat das hier nicht erreicht, aber zumindest schon mal ein Spiel gewonnen und ins Preisgeld gekommen. Und anders war das bei Stefan Belmont. Der ging in Runde 1 raus mit 1-6 gegen Bo Greaves. Hat da aber auch wirklich ein schweres Auftaktlos erwischt, also Book Reeves in der ersten Runde. Ich glaube, das kannst du potenziell auch ein bisschen einfacher erwischen.
Ja, und im Prinzip können wir direkt weitermachen mit Book Reeves. Also wir haben jetzt noch so ein paar Namen aufgeschrieben, positiv wie negativ. Und Book Reeves, definitiv eine der Persönlichkeiten dieses UK Open Wochenendes. Ein toller Erfolg. Sie zieht ein, nicht nur in Runde 2 nach dem Sieg über Belmont. Nein, sie hat danach auch Rhys Griffin klargeschlagen und danach auch gegen Mickey Menzel gewonnen auf der Hauptbühne und ist erst gegen Luke Humphreys ausgeschieden und schon die Auslosung war natürlich ein absoluter Kracher. Humphreys gegen Greaves, also die PDC wird das aber sowas von approved haben. ITV sowieso. Ich denke mal, das dürfte die Einschaltquoten für den Freitagabend noch nach oben gehoben haben und vor allen Dingen war es dann auch eine richtig geile Performance von Bo Greaves, die er zwischenzeitlich geführt hat mit 4-2 meine ich, dann auch 7-5 später. Es dann verliert mit 7-10 5 Legs in Folge, die Humphreys gewinnt, aber das war ein absolut gigantisches Spiel und sie hat richtig gut gezockt. Sogar 1-2 Legs mehr drin gewesen in der Phase, ne, wo Humphreys noch nicht so richtig auf Zinne war, der wurde zum Ende hin dann besser, aber ja, trotzdem sehr, sehr respektables Ergebnis in Summe.
Zwei Spielern müssen wir auf jeden Fall noch eine Honorable Mention aussprechen. Das sind Willie O'Connor und Rob Owen, die einzigen beiden Spieler außerhalb der Top 32 im Achtelfinale. Gerade Rob Owen, ja, nimmt so ein bisschen die gute Form von der WM mit, bezwingt in der Runde der letzten 32 Michael van Gerwen in einem dramatischen Spiel 8-10, war 4-0 und 8-3 vorne. Am Ende wird es dann nochmal spannend. Van Gerwen hat eigentlich diesen einen Moment, um in die Partie zurückzukommen und ist dann auch wirklich bei diesen, was waren es, 100 Punkten nicht da, überwirft sich einmal, kann es ein zweites Mal nicht checken und am Ende muss man auch konstatieren, verdienter Sieg für Rob Owen.
Ja, und trotzdem nicht das beste UK Open-Ergebnis seiner Geschichte. Es müsste 2018 gewesen sein, dieses total verrückte Turnier, wo es die vielen Absagen gab, Stichwort Schneesturm und wo Rob Owen dann in einem Halbfinale stand, zusammen mit Gary Anderson, Corey Cadby, das waren die Finalisten, und David Pellett. Also das bis heute wirklich absurdeste Halbfinalfeld, was wir bei den UK Open hatten. Und es gibt definitiv einige überraschende Teilnehmerfelder in den späten Runden. Das war bei diesem Mal anders, muss man ja auch insgesamt kritisch sagen. Es war irgendwie so ein bisschen, was den UK Open gefehlt hat für mich, wo wir den Exkurs ganz kurz noch machen können. Ich finde, es war am Ende kein so cooles UK Open-Feld mehr.
Nee, gehe ich mit. Also Luke Littler, klar, Haken hinter. Johnny Clayton, aktuell Major-Halbfinale, überrascht auch keinen. Josh Rock, früher oder später Major-Halbfinale oder noch weiter, hat auch gefühlt jeder auf dem Zettel. Und da ist dann vielleicht die einzige Überraschung James Wade, der hier im Halbfinale bzw. Finale steht. Aber so wirklich überraschen in einem Major-Halbfinale tut James Wade dann auch nicht. Gerade bei einem Turnier wie die UK Open, wo er vielleicht so ein bisschen dem ein oder anderen großen Namen vorher aus dem Weg gehen kann, was er ja gar nicht unbedingt gemacht hat. Aber potenziell, ja, eigentlich keine Überraschung, muss man ehrlicherweise sagen. Vielleicht dann noch die Überraschung, dass kein zweiter der Top-4-Spieler hier im Halbfinale mitsteht. Aber ansonsten, ja, unüberraschend.
Ja, vor allen Dingen, wenn eben der niedrigst gerankte Spieler im Viertelfinale Kian van Veen ist, dann ist es kein typisches UK Open Event. Aber gut, sprechen wir über einen Mann, der auch im Viertelfinale ausgeschieden ist, Humphreys gegen Wade. Das haben wir erwähnt, aber wie er da hingekommen ist, ist schon sehr gigantisch. Nämlich der Sieg gegen Bo Greaves war der Kickstart und dann gab es ein 10-0 gegen seinen Kumpel Ryan Searle und danach noch ein 10-2 gegen Ryan Joyce. Also 20-2 gegen Searle und Joyce zu gewinnen, das muss auch erstmal machen. Also hat sich natürlich insgesamt mehr vorgenommen als das Viertelfinale, aber das war definitiv eine ganz klare Kiste. Dann ein weiteres Gigantenduell im Achtelfinale, Hatter gegen Van Veen. Van Veen gewinnt es mit 10-9 und es war das historisch beste Finishing-Spiel in einem Match über diese lange Distanz. Denn am Ende steht Van Veen nicht nur bei knapp 110 Punkten im Average, sondern auch bei 77% auf die Doppel. Damon Hatter allerdings spielt auf die Doppel 90%. Das heißt, er hatte 10 Chancen, hat 9 genutzt und verliert es am Ende hier mit 19. Unfassbares Duell.
Ja, ist absoluter Wahnsinn. Ne? Tat mir natürlich so ein ganz bisschen weh, wenn man hier gesagt hat, Damon Hatter spielt hier eine Rolle in der Titelverlosung. Aber Kieran van Veen, absoluter Wahnsinn und geht hier auch verdient durch. Also so beeindruckend dann 90% auf die Doppel halt auch sind, 77% auf die Doppel gepaart mit einem 110er Average, ist halt nochmal viel beeindruckender. Und das ist halt dann wieder so ein typischer Kieran van Veen-Moment. Und eigentlich schade, dass er das dann nicht mit so in den Sonntag hat nehmen können, um da Luke Littler nochmal richtig gefährlich zu werden.
Ja, das Spiel war dann leider aus neutraler Sicht eine ganz klare Kiste. Ansonsten sprechen wir dann über die ja fast schon größten Überraschungen des Wochenendes. Wir hatten vier überraschende Namen, sehr überraschende Namen in der Runde der letzten 32. Für alle ein großer Erfolg, Dylan Slevin, der dann rausgeht knapp gegen Martin. Da wäre sogar noch ein Achtelfinale drin gewesen. Danny Lorby müssen wir erwähnen, super Ergebnis. Spielt in diesem Jahr auch deutlich besser als im ersten Tourkartenjahr 2024. Stephen Burton mit einem tollen Ergebnis. Ne? Wir erinnern uns alle an den schlechten Auftritt bei der WM, wo die Schlagzeile war, dass Ed Sheeran im Publikum war. Diesmal auch ohne Sheeran-Unterstützung. Vielleicht gerade deshalb, weil er sich nicht so viel Druck gemacht hat, konnte er hier in die, was ist es, fünfte Runde einziehen. Und Julian van der Velde, der Name ist ja schon gefallen, sollten wir auch positiv hervorheben, weil das natürlich auch für ihn ein geschichtsträchtiger Ort war. Nämlich in Minet hatte er ja das Jugend-WM-Finale gegen Kieran van Veen verloren, Ende November. Und dann bittere Tränen vergossen, die WM nicht gepackt und jetzt hier wieder hingekommen, aber in die fünfte Runde eingezogen. Super Ergebnis für ihn. Und ja, dann würde ich sagen, sprechen wir noch über die einzigen Amateur-Qualifier, die es weit gebracht haben. Allerdings keiner von ihnen im Freitagabend. Ist auch eine Entwicklung, die irgendwie ja, so ein bisschen sinnbildlich ist für diese UK Open, dass es nicht so viele Überraschungen in Summe gab. Tommy Lishman, Tom Sykes und Graeme Usher waren die einzigen immerhin in Runde 3. Und ja, dann müssen wir auch noch ein paar negativere Geschichten ansprechen.
Ja, wir müssen über Jules van Dong sprechen. Wieder einmal Anfang 60er Schnitt, 61 Punkte. Und ich sag mal, jetzt konnte man ihn eben im Stream sehen. Das ist häufig bei den Players Championship Turnieren nicht der Fall. Und boah, das tat einem schon echt ein bisschen weh, ne? Also da auch selber den Tränen nahe, als er gespielt hat, so unfassbar viele Streudarts. Man hat immer wieder gesehen, so er will, aber er kann nicht. Und ja, das war schon irgendwie relativ bitter, das anzuschauen. Das tat einfach schon beim Zuschauen weh, hier Jules van Dong spielen zu sehen. Wirklich.
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch der richtige Weg ist, einfach weiterzuspielen gerade. Vielleicht muss er da auch mal einen Schritt zurückgehen, um danach wieder zwei Schritte nach vorne gehen zu können. Aber aktuell ist das ja wirklich bemitleidenswert, leider, um es so hart auszudrücken. Ansonsten, ja, was auch negativ war, aber auch so ein bisschen auf der Kuriositätenliste vermerkt sein sollte, ist der Auslosungsfail am Freitagabend. Als dann die Runde der letzten 32 ausgelost wurde, also die zweite große Auslosung an diesem Wochenende, nachdem da alle Partien durch waren am Freitag. Ned Bolting, also einer der Moderatoren von ITV, war mit Alan Warner Little und mit John McDonald auf der Bühne. Und dann hat er immer eine Kugel gezogen und die andere dann eben Alan Warner Little. Und Ned Bolting hat, ich glaube, es war wirklich die erste Kugel, die er rausgenommen hat. Oder die zweite, auf jeden Fall ganz früh in der Auslosung. Und dann hat er die Kugel rausgenommen, da zählen ja, stehen ja die Nummern drauf, und dann hat er die Kugel wieder in die Trommel geworfen. Was für ein absoluter Fail-Moment, und die Super-Slow-Mo davon ist gigantisch. Also man sieht richtig, wie er kreidebleich wird in dem Moment und denkt, ach fuck, was habe ich da jetzt gemacht? Und also wer Auslosungen vom DFB-Pokal kennt, der weiß, dass Dr. Jörg Englisch davon besser niemals Wind bekommen sollte, denn das ist der Chefjustiziar beim DFB und der DFB zeigt leider, wie man eine professionelle Auslosung macht. Also was heißt leider, aber das muss man halt sagen, sonderlich professionell ist es nicht, das einfach dann durchlaufen zu lassen. Eigentlich musst du sagen, komm, wir fangen nochmal neu an. Es ist halt immer schwierig, ne? Und deswegen gibt es bei so DFB-Pokalauslosungen immer einen Justiziar, der dann so 15 Meter entfernt davon steht. Der wird dann jedes Mal kurz begrüßt, ja. Und unser Chefjustiziar Dr. Jörg Englisch ist auch wieder da und der hätte da auf jeden Fall eingegriffen.
Ja, aber es passt so ein bisschen irgendwie in das Gesamtbild, ne? Ich meine, man kann ja schon froh sein, dass man hier die Auslosung verfolgen kann und dass nicht einmal dann wie Kai aus der Kiste hier zur European Tour kommt und hier auf einmal ist die Auslosung und niemand weiß überhaupt mal, mit welchem Tool, wie wurde das Ganze denn jetzt überhaupt gemacht, ne? Also von daher, aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, so ganz, ganz glücklich gelaufen ist das auf jeden Fall nicht, aber ja, dem sportlichen Wert der UK Open hat das jetzt nichts abgetan. Also ich habe das jetzt auch dann ab dem Zeitpunkt jetzt nicht deswegen boykottiert.
Nein, ich auch nicht und werde das auch in Zukunft nicht tun, aber irgendwie, ja, so ein bisschen intransparent laufen die ganzen Auslosungen natürlich schon ab, das ist leider zu erwähnen. Sprechen wir über die Entwicklungen in der Order of Merit jetzt nach Minehead. Wir haben ein bisschen Bewegung und zwar Johnny Clayton ist die neue 5, hat Stephen Bunting, hat mit ihm die Plätze getauscht, Bunting rutscht ab. Damon Hatter hat 3 Plätze gut gemacht, obwohl er relativ früh raus ist, von 10 auf 7. James Wade von 14 auf 12, Chisnell dagegen von 7 auf 9 zurückgefallen, Wright von 12 auf 14 abgerutscht, Josh Rock wieder zurück jetzt nach kurzer Zeit in den Top 16 von 17 auf 15 hoch und Dimitri Vandenberg ist ein absoluter Verlierer des Wochenendes. Das liegt nicht nur daran an seinem schon jetzt kultigen 70er Average beim Aus gegen Michael Smith, sondern auch er hat jetzt hier 4 Plätze verloren von 16 auf 20, also Dimitri Vandenberg spätestens jetzt kein Topspieler mehr.
Ja, was soll man dazu so groß sagen, ne? Also ich meine, potenziell Platz 20 ist jetzt ja gar nicht so schlimm, aber ich sag mal, dieser 70er Schnitt, wir sprechen hier jetzt nicht über Jules van Dongen, der irgendwo auf Board 7 oder so jetzt 61 spielt, sondern eben auf der Mainstage 70er Schnitt, das ist irgendwie, ja, das war jetzt alles andere als Dimi-Special. Deswegen, ja, da muss einfach wieder ein bisschen mehr kommen und ich bin gespannt, wie sich ein Dimitri Vandenberg da fangen wird. Andrew Gilding abgerutscht von 21 auf 27. Hätte man vielleicht potenziell sogar denken können, dass es dann noch etwas weiter in der Weltrangliste runtergeht. Das geht aber noch, bleibt in den Top 32. Und Luke Woodhouse, der ist erstmals in den Top 32, hat das auch auf diversen sozialen Medien geteilt, sichtlich erfreut darüber. Das waren die Bewegungen in der Order of Merit.
Ja, und wenn Spieler erfreut sind und Ranglistenpositionen teilen, dann teilen sie ja auch fast ausnahmslos dartsrankings.com, was ich auch unfassbar lustig finde, dass wirklich eine Seite, die nicht mit der PDC in Verbindung steht, die nicht offiziell ist von der PDC, aber die deutlich bessere ist als alles, was die PDC da veröffentlicht, vor allen Dingen deutlich schneller und aktueller als jetzt PDC und auch PDPA.
Ja, also ich habe das gestern auch schon bei uns intern in der Checkout-Gruppe auf WhatsApp gesagt und kann das hier auch nochmal, ich sag mal so, kundtun. Die PDC wird sich wirklich einen wahnsinnigen Gefallen tun, wenn sie, ich sag mal, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, irgendeinen Informatiker sich ranholen, keine Ahnung, und der dann, ja, ich sag mal, das Ganze, was dartsrankings.com macht, einmal offiziell auf der PDC-Seite genauso implementiert, vielleicht darin, dass es in der Frontend, in der Ansicht ein bisschen schöner aussieht, dass es jetzt nicht ganz so sehr nach Excel-Tabelle aussieht und vielleicht dann noch irgendwie mit so einem Simulationstool, so wie wir das bei MyDartCoach für die WM haben, wo man so ein Turnier durchtippen kann. Stell dir mal vor, bei der PDC auf der Website offiziell hättest du schön die Order of Merit, alles gut dargestellt, dann steht die EM an, keine Ahnung, European Darts Championship, dann siehst du da das Draw, kannst irgendwie klicken, hier Simulate Now, kannst Spiel für Spiel einmal durchtippen, was du glaubst, wer im Plan durchkommt und das wird dann einmal dort virtuell auf die Order of Merit angewandt, wenn dein Plan quasi dein Turnierbaum so durchgeht, wie würde sich die Order of Merit verändern, wer geht, keine Ahnung, 3 Plätze rauf, wer verliert 25.000 Pfund und so weiter. Also das ist jetzt vom programmatischen Aufwand her wirklich nichts Besonderes. Das ist relativ entspannt. Da würden die sich wirklich einen Gefallen tun und ich bin mir sicher, wenn das auf der offiziellen PDC-Website angeboten und beworben wäre, dann könnte irgendwann Darts-Rankings auch einpacken, wenn, ich sag mal, das dieselbe Funktionalität hätte. Und da verstehe ich irgendwie nicht, warum die PDC das nicht mal mit minimalem Aufwand irgendwie macht.
On point. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt endgültig den Haken hinter die UK Open 2025 und gehen jetzt aus dem englischen Kalka ins deutsche Minehead. Und ich erkläre
schon
auch gleich,
wieder,
warum das so ist. Aber ich habe mich irgendwann wirklich dabei ertappt gefühlt. Das ist ja ungefähr genau gleich. Das ist wirklich, es ist das deutsche Minehead. Die Anreise super kompliziert. Man muss die letzten Kilometer wirklich nicht nur auf den Bus umsteigen, sondern irgendwann ist man dann angewiesen auf Till Stein, der ihn abholt in Kalka am Markt, oder man nimmt die Beine in die Hand. Also es ist wirklich komplett wild. Und dann sieht man ja auch, wo das Ganze platziert ist auf der Karte, also wirklich am äußersten Zipfel, in dem Fall im äußersten Westen Deutschlands. Meinheit ungefähr ähnlich. Also dementsprechend, ich finde, man kann den Vergleich ziehen. Und man hat ja hier einen Freizeitpark, Wunderland Kalka. In Meinheit ist auch irgendwie so ein gefühlter Freizeitpark mit diversen Hoteleinrichtungen und viel mehr. Und es gibt sogar eine Eismaschine in Kalka, in den heiligen Hallen dieses Hotels. Wird es sicherlich in Minehead auch geben. Also das nur mal ein paar Anekdötchen.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ich glaube, der Vergleich ist, wie gesagt, einfach sehr passend. Aber du hast es ja letztendlich hin und zurück geschafft nach Kalka. Und ich glaube, so wie ich das gesehen habe, Gurke, Max Czerwinski hat es ja sogar geschafft, am Wochenende zu beiden Orten zu gelangen. Ne? Also der war ja erst in Meinheit und ist dann noch nach Kalka angereist, zum Dabeisein, zum Unterstützen. Also von daher, der hat ja die Doppeltortur an diesem Wochenende gemacht.
Ich tippe, er wird der erste Mensch in der Weltgeschichte sein, der innerhalb von 3 Tagen oder sogar 2 Tagen, Freitag und, nee, er war ja Sonntag da, genau, innerhalb von 3 Tagen sowohl in Minehead als auch in Kalka war. Also das finde ich auch sehr, sehr lustig. Respekt an ihn auf jeden Fall, dass er da dann auch noch ein paar seiner alten Next-Gen-Kollegen unterstützt hat.
Wir können ja hier mal, weiß ich nicht, irgendwie Wetten, das wieder ins Leben rufen und dann heißt es hier irgendwie, Kevin Schulte aus Berlin wettet, dass er innerhalb von 24 Stunden sowohl in Minehead als auch in Kalka, 2 der zu schwersten bereisenden Orte der Welt, irgendwie es sein kann. Und dann kannst du mal versuchen, an dem UK Open Wochenende sowohl in Kalka als auch in Minehead zu sein, innerhalb von 24 Stunden, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Glaubst du, das wäre möglich?
Ja, schwierig auf jeden Fall. Also man braucht ein bisschen Glück. Mein Wettpate wäre dann irgendwie Matt Porter, würde ich einfach mal empfehlen. Mein prominenter Wettpate, der dann auf dem Sofa Platz nimmt.
Ja, gut. Auf dem Sofa Platz nehmen ist auch das richtige Stichwort. Wenn man den Livestream der Next Gen verfolgt hat, den gab es nämlich live bei sport1.de, bei sport1 auf YouTube, bei der PDC Europe auf YouTube oder auf der Hülo-Website. Und dort konnte man dann deiner Stimme lauschen, Kevin, wie du gemeinsam mit Till Stein diesen Livestream kommentiert hast. Willst du uns erstmal grundsätzlich ein bisschen mit reinnehmen in dieses Wochenende mit dem geschichtsträchtigen neuen Modus im Steel Dart bei der PDC Master Out?
Ja, ganz genau. Es war das historisch erste Turnier im Master Out-Modus. Das heißt also, man kann ein Leg mit einem Triple beenden. Man kennt es ja aus dem E-Dart, ist allerdings im Steel Dart-Bereich und vor allen Dingen bei der PDC überhaupt nicht gang und gäbe. Deshalb war es nichts weniger als ein historisches Turnier. 249 Teilnehmer am Samstag, 247 am Sonntag. Am Sonntag wurde nach Setzliste gespielt, aber dann eben ganz normal Double Out, kein Master Out. Das waren so ein bisschen die Modalitäten für dieses Wochenende. Und insgesamt muss man sagen, also in Kalka, das wird jetzt nicht in der großen Messehalle gespielt, in diesem riesigen Hotelkomplex und Hotel- und Messehallenkomplex, sondern in einer kleineren Halle auf trotzdem 32 Boards, das reicht auch, aber die Q-School eben wird in der großen Halle, das ist eben ein paar Meter nebenan, gespielt. Und insgesamt muss man sagen, was erstaunlich war, es waren relativ wenige der Spieler wirklich in Kalka im Wunderland im Hotel, also wirklich nur ein Bruchteil davon. Also es gab da wohl deutlich günstigere Optionen in der Umgebung, wo dann Leute sich wahrscheinlich über Airbnb, über Ferienwohnungen oder so zusammengetan haben und die dann bevölkert haben. Aber an sich, ja, war es sicherlich ein ganz cooles Wochenende und vor allen Dingen auch ein wildes Wochenende. Das meinte ich ja eingangs damit. Deshalb auch wirklich eignet sich dieser Vergleich zu den UK Open, weil man eben bei Master Out viele Unwägbarkeiten hatte und vor allen Dingen dann auch ein paar wilde Momente gesehen hat. Aber ich muss sagen, es hat mehr Spaß gemacht, als ich eigentlich dachte. Beziehungsweise wirkt es auch so, als wären mehr Spieler dann eher mit einem Lächeln da rausgegangen, als vorher rein. Weil vorher war es wirklich so, dass keiner da so richtig Bock hatte von den Spielern aus, ne, auf diesen Modus, weil es so ein bisschen kirmesmäßig daherkam. Aber das war es jetzt gar nicht am Ende. Also man hat es sehr schnell dann irgendwie drin, dieser Modus. Und es hat dann auch wirklich Spaß gemacht. Es wurden auch gar nicht so wenige Lags dann im Stream, vor allen Dingen in den ersten Stream-Spielen, über Triple auch gecheckt.
Am Ende gewinnt dieses Turnier Kevin Kuhn. Auch da vielleicht so ein kleiner Überraschungssieger, den nicht unbedingt jeder jetzt auf der Bingo-Karte hatte, hier einen Turniersieg bei der Next Gen zu holen. Kann sich da auch in der Rangliste natürlich dann wahnsinnig gut positionieren. Also wenn man sich hier einen von 15 Turniersiegen holt, kann man sich auch sicherlich schon reelle Chancen auf die Super League ausmalen. Wie hast du Kevin Kuhn an diesem Wochenende so wahrgenommen?
Ich muss dich erstmal korrigieren, für mich ist es keine kleine Überraschung, sondern eine riesige Überraschung. Für mich ähnlich einzuschätzen wie der Triumph von Bormann im ersten Next-Gen-Jahr, weil den hatte niemand auf dem Zettel, viele kannten ihn nicht mal. Also Kevin Kuhn habe ich mal irgendwo auch in irgendwelchen Ergebnislisten gelesen, wenn man irgendwie mal durch die DDV-Listen scrollt oder so, aber war mir überhaupt kein Begriff und ich hatte vor allen Dingen kein Gesicht dazu. Aber er kommt hier durch, was eine große Sensation ist, vor allen Dingen auch im Finale rein hessisch. Klassisches Finale gegen Oliver Müller, der richtig stark war, für mich eigentlich der Mann des Samstags. Und der hat es am Ende so ein bisschen weggeschmissen, führt im Finale gegen Kevin Kuhn mit 3-0, führt dann auch 4-2 und verliert es dann mit 4-6. Und ab dem 4-5 kamen da auch keine Scores mehr und da war dann Kevin Kuhn in der Zone und Oliver Müller auch so ein bisschen genervt natürlich, weil er war der Favorit nach dem bisherigen Turnierverlauf. Wir können mal so ein bisschen durchgehen durch die Stream-Spiele. Also das wäre jetzt so der Weg durch das Turnier. Zuvor in der Gruppenphase auch schon ein paar größere Namen, wirklich überraschend viele größere Namen rausgeflogen, mit einem René Adams, mit einem Marcel Hausotter, Pascal Virotius, wirklich Leute, die in Richtung Super League auch gehen sollten, da früh rausgegangen und dann ging es in den Stream rein und wir hatten direkt das Debüt von Paul Krone. War ja bei den Dutch Open am ersten Next-Gen-Wochenende vor 4 Wochen und hat jetzt sein Debüt gegeben gegen Sitki Cetin, 4-2 gewonnen. 3 Triple-Checks, 3 Double-Checks in diesem Match. Danach Ersan Alan gegen Steven Noster. Wir gehen jetzt nicht durch jedes Spiel durch, aber Ersan Alan sollte man sich nochmal anschauen, wenn man es nicht gemacht hat, einfach Real-Life gucken. Unfassbar, wie weit sich der Spieler nach vorne lehnt. Also das habe ich selten gesehen. Also da kriegt man beim Zuschauen Rückenschmerzen.
Ein schöner Reim dazu, mir tut mein Rücken weh, wenn ich Ersan Alan spielen sehe.
Ja, wahrscheinlich ist es genau so. Also da muss man dann selbst schon einen Termin beim Orthopäden machen, nur vom Zuschauen. Wahnsinn, aber auch er hat, habe ich auch vorher in der Gruppenphase ein bisschen zugeschaut, hat da wirklich richtig gute Darts gespielt, hat es jetzt nicht so auf die Kette bekommen im Stream, aber auch das ein toller Erfahrungswert natürlich. Gegen Steven Noster, der von den 4 Legs, die er gewinnt, 3 über ein Triple zu Ende spielt. Dann haben wir Oliver Müller im Stream erstmals gehabt gegen Michael Hurz, Danny Tessmann gegen Finn Behrens, hat mich auch gefreut, Finn Behrens mal zu sehen. Da haben wir ja auch schon viel im Podcast drüber gesprochen. Unter anderem gab es dann später ein Überraschungs-Achtelfinale im Stream zwischen Johnny Parvaneh und Dennis Brock, was Dennis Brock dann klar gewonnen hat. Dann die Viertelfinals, da konnten wir 2 Spiele im Stream sehen. Oliver Müller, David Schlichting, war ein klares 5-1 für Müller. Schlichting, der aber wirklich gut unterwegs war an diesem Wochenende und laut eigener Aussage ja eines seiner besten Spiele absolviert hat zuvor gegen Daniel Klose, leider nicht im Stream, aber unfassbar gut gespielt und 4-2 gewonnen. Kevin Kuhn gewinnt dann das Viertelfinale gegen André Welge im Decider, das war eine Überraschung. Und im Halbfinale hatten wir dann Oliver Müllers Erfolg gegen Steven Noster und Kevin Kuhn, der gegen Jan Schmidt gewinnt. Für Jan Schmidt auch ein großer Erfolg, war natürlich ein bisschen unlucky dann am Ende, dass er dann nicht noch ins Finale eingezogen ist, war sicherlich möglich, aber zum ersten Mal die Hürde Viertelfinale übersprungen. Das ist ihm zuvor wirklich noch nicht gelungen, das war so ein bisschen die Mauer für ihn, ist er jetzt drüber gekommen und auch ein Spieler, der Richtung Super League geht und zwar ziemlich stramm, gerade auch, weil er noch die Option hat, über die Jugendrangliste reinzurutschen.
Ja, und du hast das hier auch nochmal so schön rausgearbeitet mit den Triple- und Doppelchecks von dem, was man gesehen hat im Stream, also die Spiele, die man hier nachvollziehen kann. Da hast du hier aufgeschrieben, 25 Triple-Checks gab es und 52 Doppelchecks, also ungefähr ein Drittel an Legs, die mit einem Triple-Feld beendet wurden. Das heißt, dieser Master-Out-Modus wurde eben auch von vielen Spielern, wo es sich anbot, angenommen und eben auch genutzt. Also das war schon ein Faktor und nicht jetzt irgendwas, was so ein bisschen nebenher, gelaufen lassen wurde und alle haben quasi eigentlich normal in Anführungsstrichen Darts gespielt und zwei, drei alte E-Dart-Hasen haben das Ganze mal genutzt. Also es war schon was wirklich ein Faktor war im Stream, oder?
Ja, definitiv. Also es war in den ersten Spielen sogar noch häufiger der Fall und gerade so ein Oliver Müller, man hat dann halt so Sachen gesehen, 62 Rest. Und du spielst einfach stabil in die 2 rein, um dann diesen Dart zu haben auf Triple 20. Und dieser Move hat häufig geklappt. Also die Triple 20, würde ich sagen, ist für 80% der Triple Checks verantwortlich, zumindest im Stream. Das war wirklich sehr, sehr präsent. Und man hat es dann auch relativ schnell verinnerlicht. Till und ich haben nur einmal einen Check so ein bisschen verpasst, wo wir dann irgendwie so 2 Sekunden brauchten. Ah ja. Das Leck ist jetzt beendet. Aber insgesamt war es cool, auch in der Gruppenphase ein paar Momente gesehen. Einmal, wo ein Spieler 108 gecheckt hat, Triple 18, Triple 18, und der Gegner das gar nicht so richtig registriert hat in dem Moment, weil das eben nicht gängig ist. Es ist nicht der gängigste Weg natürlich. Und man braucht eben für 108 Punkte definitiv ein anderes Finish, wenn wir eben kein Master Out haben. Du brauchst nämlich auch alle Darts deiner Aufnahme.
Eine Frage habe ich jetzt noch ganz spontan. Ich weiß es nämlich nicht, gab es im Stream oder sonst generell einen 180er Checkout? Also hat irgendjemand eine 180 zum Leckgewinn geschmissen?
Im Stream leider nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass das gegeben haben dürfte bei 32 Boards, ne? Etlichen Spielen. Wir kriegen ja wirklich nur einen Bruchteil dann zu sehen. Dann hast du noch die Gruppenphase, die nicht gestreamt wird. Aber im Stream hatten wir es leider nicht. Wir hatten einen 174er Attempt von Oliver Müller, den er allerdings dann auf Triple 18 knapp verpasst hat. Ansonsten waren so Sachen dabei wie 142, 148. Oliver Müller da auch wirklich vorne mit dabei, was die High Finishes betrifft. Aber wir hatten leider kein 180er, 177er, 174er, 171er Checker.
Dann hattet ihr Kevin Kuhn natürlich nach seinem Sieg auch noch im Interview, hat da erzählt, dass er 2008 mit seinem Bruder gemeinsam in die Kneipe mitgenommen wurde zum Darten, hat da quasi angefangen, arbeitet bei der Sparkasse und konnte sich jetzt eben hier zum ersten Mal so richtig auf die Bildfläche spielen mit einem Turniersieg bei der Next Gen.
Ja, absolut überraschend und für ihn selbst hat es sich angefühlt, Zitat, wie im Film. Also dementsprechend, das beschreibt ganz gut, dass er auch nicht damit gerechnet hat. Lustig war auch, es waren noch relativ überraschend viele Leute in der Halle während des Finals am Samstag und das lag daran, Kevin Kuhn war der Fahrer von einer Gruppe. Und die konnten halt alle jetzt nicht Kalka das Wunderland verpassen, solange Kevin Kuhn im Turnier war. Und dementsprechend war da noch eine richtig große Gruppe da, die dann eben auf ihn wartete. Und dann gab es auch einen großen Jubelschrei im Stream, war der auch zu hören. Waren generell so ein bisschen zwei Lager da, Müller-Lager und Kuhn-Lager. Und Kuhn gewann es dann und großer Jubelschrei. Und dann hatten sie ihren Fahrer dann auch parat und dann ging es dann auch ab ins Hotel.
Dann würde ich sagen, hören wir jetzt einmal rein in einen O-Ton von Finn Kuciak. Ich habe das vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass wir uns nicht nur von Maximilian Czerwinski ein paar Worte besorgt haben, sondern auch von Finn Kuciak zu diesem Wochenende. Und dann sprechen wir dann gleich mit Finn als Überleitung auch nochmal über den Tag 2, hören jetzt aber rein in einmal in die Worte von Finn Kuciak.
Ja, moin erstmal von meiner Seite. Für mich ging es letzte Woche Freitag nach Kalka zum zweiten Wochenende der PDC Next Generation und da wurde am Samstag das erste Mal der Modus Master Out gespielt und ich fand das Turnier und das System eigentlich ganz cool, weil das ist mal was anderes gewesen. Ich finde ja auch allgemein die Regel bei der PDC Next Gen, dass vom Wochenende zu Wochenende immer verschiedene Spielmodus gespielt werden, finde ich, ist eine richtig coole Idee. Und da ja beim ersten Wochenende auch Double-In, Double-Out gespielt wurde und dieses Wochenende Master-Out, fand ich das wirklich eine sehr schöne Sache. Der Modus hat mir am Samstag sehr gut gefallen. Dementsprechend habe ich dann auch ein für mich gutes Ergebnis mit der Top 16 erreicht. Und ich fand das Turnier wirklich super. Was ich so ein bisschen interessant fand, war zu sehen, wie die anderen Spieler und vor allem auch wie ich selber daran denke, Double Master Out zu benutzen. Also den Modus auch zu nutzen und dann auch mit einem Trippelfeld ausmachen zu können. Das war bei mir tatsächlich sehr schwer, weil ich habe oftmals nicht daran gedacht, Master Out zu spielen, weil ich das vorher noch nie in einem Turnier gespielt habe und immer dieses Double, also mit Double Out im Kopf habe. Also das Einzige, was ich dann nur mal gesehen habe und was ich, woran ich gedacht habe, ist so beispielsweise Finishes wie 60, wo man auf die Triple 20 werfen kann, oder 48 oder 54, wo man mit der Triple 16 und mit der Triple 18 ausmachen kann. Diese kleinen Sachen, wo man einfach direkt so eine Triple-Zahl-Rest hat, da denkt man dann schon mal dran. Aber so bei beispielsweise so großen Finishes, wie zum Beispiel, als ich gegen René Adams in der Gruppe gespielt habe, der hat gegen mich 162 über Triple 20, Triple 20 und Triple 14 ausgemacht. Und ich glaube, daran hätte ich niemals gedacht, weil einfach das überhaupt gar nicht im Kopf ist. Aber das zum Spielmodus, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn bald nochmal Masterout stattfindet, weil mir hat das sehr gut gefallen. Und zu meiner Leistung fand ich den Samstag vor allem stichhaltend besser. Da habe ich dann eine Gruppe, eine sehr schwere Gruppe erwischt mit Michael Rosenauer und René Adams, die ich aber beide schlagen konnte. Und dann bin ich als Gruppenerster weitergekommen und dann ging es weiter in den letzten 32 oder letzten 64 gegen Michael Klönhammer. Da war es auch wieder so ein kleinen, wie so irgendwas Standardmäßiges, weil ich hatte bisher drei Turniere gespielt und dreimal gegen Klönhammer. Also dreimal gegen den gleichen Gegner in drei Turnieren. Das war schon irgendwie merkwürdig. Aber dieses Spiel gegen Klönhammer, das war, also ich glaube sogar, das war mein bester Average bisher. Also das war mein Rekordspiel. Das war ein 94er Average und 90 von ihm. Das war ein sehr, sehr starkes Spiel und da habe ich auch in drei Legs jeweils mit einem Triple ausgemacht. Also da habe ich auch wirklich an diese Finishes dann noch Rest gehabt, 48, 57, 60, die ich dann noch ausmachen konnte. Und dann stand es 3-3 im Decider und dann habe ich eigentlich, ich wollte alles außer jetzt nervös werden und dann konnte ich aber das Spiel gewinnen und ein 13 Data im Decider spielen und das war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und am Sonntag lief es auch gut, da wurde nach Setzliste gespielt. Da wurde ich auch gesetzt und da lief es auch gut, aber da ging es dann in den letzten 64 raus. Da war mein Gegner einfach besser. Aber ansonsten hat mir das Wochenende sehr gut gefallen und ich bin auf jeden Fall motiviert. Vor allem auch in der Rangliste stehe ich ja ganz gut da und bin motiviert für die nächsten Turniere und natürlich immer mehr griffiger auf die PDC Europe Super League. Das ist erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Ja, danke schön an Finn Kuziak, der wirklich einen guten Start ins Jahr gefunden hat, war ja in Hildesheim auch in einem Halbfinale, jetzt hier Achtelfinale und letzte 64. Das Achtelfinale am Samstag gegen André Welge verloren, war zäh, war lang, beides ja nicht die schnellsten Spieler, um es mal so auszudrücken und das war dann das letzte Achtelfinale, was noch lief und bevor es dann mit den Viertelfinals im Stream weiterging, mussten wir dann alle ein bisschen warten und es war ein langes Spiel, aber ja, trotzdem auch keine Schande für ihn, da dann rauszugehen natürlich gegen so einen erfahrenen Mann. Hat ja einen anderen sehr erfahrenen Spieler mit Klönhammer zuvor geschlagen und den Sieg gegen René Adams hatte ich auch verfolgt. Das war wirklich eine harte Gruppe auch, die er da erwischt hatte mit Rosenauer, Adams, Leon Ebmeier. Also dementsprechend nicht selbstverständlich da durchgekommen zu sein. Ich denke, kann zufrieden mit sich sein und dem Start ins Jahr.
Ja, definitiv. Also das wird er auch sein. Ich meine, jetzt nach den Turnieren, nach vier Turnieren da schon so weit oben in der Rangliste zu stehen, gerade eben auch in der Jugendrangliste. Da kann sich Finn, auch wie er es angesprochen hat, wirklich was ausmalen für die Super League und das spielerische Niveau dafür ist auch aktuell da. Also ja, würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir irgendwann bei der Next Gen in den nächsten Wochen, Monaten, dauert jetzt ja ein bisschen, bis es weitergeht, aber dann nochmal einen richtig tiefen Run von Finn sehen werden. An Tag 2, damit nehmen wir jetzt hier mit Finn die Überleitung hin, hat er eine Dreiergruppe schadlos überstanden mit Niklas Menz und Hendrik Ley, geht dann in den letzten 64 raus in einer engen Partie, wo beide Spieler Matchstarts hatten gegen Martin Deutsch. Und ja, Dann Tag 2, Turnier 4, am Sonntag wurde gewonnen von Dragutin Horvat. Es war irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis sich Dragutin wieder zurückmeldet und hat dann ja auch selber im Interview danach gesagt, eine Super League ohne ihn, das ginge nicht. Und so ein bisschen stimmt das natürlich auch.
Ja, vor allen Dingen wird es auch keine Super League ohne ihn geben. Also ist jetzt die Nummer 1 der Rangliste. Und ich denke, er wird auf jeden Fall unter den Top 20 am Ende landen und hat sich jetzt mit dem Sieg sicherlich auch einfach mal ein freies Wochenende zum Beispiel erspielt. Also da kann jetzt eigentlich kaum was anbrennen, zumal er jetzt auch nicht das letzte Preisgeld eingefahren haben dürfte. Also von daher, das war am Ende ein Dragutin Horvat, der trotzdem, das habe ich auch rausgehört aus dem Gespräch, noch weit entfernt ist von seinen 100%, aber der jetzt einfach deutlich besser agiert als nach den Verletzungen im letzten Jahr, ne, deutlich mehr Selbstvertrauen hat ins eigene Spiel und das eben auch zeigen konnte. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Also hier gab es weniger prominente Opfer der Gruppenphase, weil ja nach Setzliste gespielt wurde. 64 Setzpositionen gab es und dementsprechend sind da wenig größere Namen rausgegangen. Ausnahmen sind Kevin Knopf zum Beispiel, Sascha Stuhlemmer, der allerdings jetzt schon seit längerer Zeit auch nicht die besten Darts wirft. Marcel Erber kann man vielleicht erwähnen, Paul Goya, die jetzt ja für European Tours sich qualifiziert haben, hier aber nicht durch die Gruppe gekommen sind bei der Next Gen. Dann im Stream hatten wir zuerst eine Kuriosität und zwar den Auftritt von Alex Flohr, Luxemburger, der gewinnt gegen Dennis Brock, war eine Überraschung und erstmals sogar zwei Luxemburger in der K.O.-Runde, Alex Flohr und Marc Reuter und ich meinte dann, vielleicht ist das das 2029er World Cup of Darts Team für Luxemburg, das wäre ja bei der nächsten Erweiterung dann vielleicht auch ein potenzielles Land. Ansonsten ein starker Sieg von Pascal Virotius gegen Marcel Hausotter. Hausotter wird sehr unzufrieden sein, weil er etliche Matchstarts vergeben hat. Dragutin Horvat nimmt Revanche für die Halbfinalniederlage in Hildesheim gegen Jared Becker. Dann hatten wir einen klaren Sieg von Paul Krone gegen Philipp Spindler, Mika Donnerwert, David Raab, das war so ein Young Gun-Duell. Pascal Virotius schlägt Kilian Hohenstedt, einen anderen ganz jungen Spieler. Luca Jäger war richtig stark gegen Marvin Gemein und auch im Halbfinale gegen Dragutin Horvat, da hat er es dann allerdings verloren. Das andere Halbfinale gewinnt Paul Krone mit 5-3 gegen André Welge, der zuvor 5-0 gegen schwachen, in dem Spiel schwachen Patrick Tringler gewinnt. Und im Finale ist es dann ein 6-2 für Horvat gegen Krone. Und da zeigt dann der erfahrene Mann, was eine Hake ist. Also stand jetzt auch nicht unbedingt drauf, weil Krone eigentlich der Spieler war, der fast immer über 90, hoch über 90 gespielt hat an dem Tag, im Finale gegen Horvat aber nicht zu bestellen hatte.
Dann lass uns jetzt noch einmal kurz einen Blick auf die Rangliste werfen, weil ja jetzt auch so ein kleiner zeitlicher Cut ist, bis das nächste Next-Gen-Turnier stattfindet. Und wir werfen mal einen Blick auf die große Rangliste, wo sich ja 20 Spieler rüber für die Super League qualifizieren würden. Und da schmeiße ich jetzt die Namen einfach gerade mal in den Raum, angeführt von Horvat, Klönhammer, Troppmann, Kuhn, Oliver Müller, Roby John Rodriguez, Becker, Krone, Welge, Noster, das wären die Top 10. Dann ab der 11 Kuciak, Beger, Schmidt, Walpen, Prokop, Klose, Bormann, Jäger, Rötsch und Gemein. Das wären dann alleine 10 Debütanten für die Super League über die große Rangliste. Und weiter geht es, wie ich gesagt habe, mit dem zeitlichen Cut, vom 20. bis zum 22.06. in Rust, Österreich. Da allerdings, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Zeit bis dahin. Dann aber 3 Turniere an einem Wochenende.
Ja, ganz genau. Man hat die Österreich-Turniere gebündelt und macht jetzt einen großen Block in Österreich, auch an einem neuen Standort. Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Gut, an der Stelle würde ich sagen, das Wochenende war dann eben noch nicht ganz vorbei. Es gab noch den großen Abreiseabfuck, aber das haben wir am Anfang schon erwähnt. Und jetzt haben wir zumindest doch noch die Folge, auch wenn leider ein bisschen verspätet aufnehmen können. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, wollen euch aber noch nicht ganz entlassen, ohne natürlich den großen Triumphzug zu erwähnen des Wochenendes. Nein, es war nicht der Sieg von Luke Littler, sondern Peter Vachuri und sein unfassbarer Empfang in Kenia. Das Ganze ist ja zumindest Darts-Bubble-technisch ein bisschen viral gegangen. Ist ja ins Finale eingezogen, der Modus Super Series. Er ist da dann unterlegen gewesen und dann in Kenia beim Homecoming unfassbar gut empfangen worden. Und ich plädiere ein weiteres Mal dafür. Ich habe schon dafür plädiert, als Peter Vachuri fast noch uncool war. Kenia muss in den World Cup of Darts rein. Das wäre wirklich wichtig und richtig. Und ansonsten ein weiteres Team vielleicht für den World Cup of Darts, wenn es einen zweiten Immigration Officer vielleicht gibt, der schon mal 3 Pfeile in die Hand genommen hat, wäre Bahamas. Denn einen Go-To-Guy haben sie ja schon mit Rashad Sweeting, der ist jetzt bei Winmo unter Vertrag.
Ja, ich stehe bereit, wenn er mich dort emigrieren würde, würde ich auch für die Bahamas an den Start gehen für den World Cup. Aber nein, also mit Kenia bin ich komplett bei dir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die PDC da irgendwie was machen wird. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass sie der Kenia irgendwie mit reinnehmen, weil jetzt gerade ist alles dafür geebnet, Kenia mit reinzunehmen. Und wir haben ja eben, das haben wir ja auch immer wieder schon gesehen, nicht nur einen guten Spieler in Kenia jetzt mittlerweile. Da sind ja viele Spieler, die zumindest, ich sag jetzt mal, konstant über 70 immer wieder in den 80er-Bereich spielen können. Und das reicht ja für den World Cup schon. Also da kannst du ja beim World Cup zumindest schon auf der Bühne ein bisschen mitwirken.
So sieht's aus. Und damit jetzt zum absoluten Abschluss der Folge noch der Ausblick auf die nächsten Tage. Und es wird ja am Donnerstag ganz normal weitergehen in der Premier League. In Brighton wird gespielt. Spieltag Nummer 5 haben wir in der letzten Patreon-Folge auch schon ausführlich draufgeblickt. Wir haben folgende Partien: Gervin Price gegen Michael van Gerven, Luke Littler gegen Chris Dobie in der oberen Hälfte und unten Rob Cross gegen Luke Humphreys und Stephen Bunting gegen Nathan Aspinall. Und vor allen Dingen natürlich spannend, Bunting, Aspinall, das ist ein absolutes Must-Win jetzt für Bunting, der nach 4 Wochen noch bei 0 Punkten steht.
Und wer gewinnt den Abend?
Ich bin diesmal bei Littler. Humphreys hat jetzt genug Abende gewonnen. Ich denke, jetzt nimmt Littler den Schwung der UK Open mit.
Okay, dann sage ich Stephen Bunting. Ich bleibe bei meinem Call von letzter Woche. Irgendwann muss es doch jetzt einmal klappen und Stephen Bunting wird nicht mein zweiter Dave Chisnall.
Dann geht es am Freitag los mit der European Tour. Natürlich auch ein besonderer Tag. Also das erste von 14 Turnieren in diesem Jahr steht dort an. Freitag bis Sonntag wird gespielt werden in Wietze in Belgien. Wir werden Freitag eine Folge rausbringen. In dem Fall bin ich nicht mit von der Partie, aber du wirst Freitag eine neue Folge rausbringen, die dann für alle im Feed. Und dann werden wir uns auch Sonntag spät schon wieder hinsetzen und dann das erste European Tour Revue passieren lassen, damit dann möglichst schnell in der neuen Woche da die Folge da ist. Also nächste Woche Montag wird es dann schon die European-Tour-Analyse geben. Das heißt jetzt in den nächsten 6 Tagen 2 Folgen von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast.
Könnte nicht besser sein. Und dadurch, dass es jetzt so viele neue Folgen in der nahen Zukunft geben wird, können wir hier jetzt auch einen Haken hintersetzen, bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao.